Welches Produkt möchte ich gerne morgen verkaufen? Wo bekomme ich das Produkt her? Wie ist das Produkt überhaupt da? Wie kommt das Produkt zum Kunden? Wie kriege ich die Information eigentlich, wann das Paket beim Kunden ist in meinem Kundenservice-Portal? Wie wird die Abrechnung mit dem Kunden gemacht? Da gibt es unzählige Fragen, wenn man das wirklich mal... Ich bin Head of Distribution bei Nokia, ich weiß, wovon ich spreche. Das Thema Distribution ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn man das gut macht, dann ist das so wie auf unserer Plattform, dass der Kunde kann quasi bei uns seine Wunschhardware bestellen oder wir machen den Produktkatalog fertig, wir listen die Produkte, wir sorgen für die Verfügbarkeit beim Logistiker, der Kunde bestellt das, der Kunde bekommt vollautomatisch über die Schnittstelle quasi die DHL-Tracking-Adresse, der Postbote kommt nach Hause, macht ein Postident-Verfahren, guckt auch, ob das der Timo Eggers ist und nicht irgendjemand anders, weil da gibt es auch viele Betrüger, nur dann wird die Waschmaschine dagelassen und. Und wenn es Garantiefälle gibt, wird das über unseren Logistiker abgerechnet. Und das verstehe ich um eine Rundum-Dienstleistung, die man aus meiner Sicht für alle Dienstleistungen, die außerhalb des Energiebereiches ist, mit anbieten muss. Und das verstehe ich in einem Ökosystem.
Hallo, ihr hört Timo Eggers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, Unternehmensentwicklerinnen, Klimamanagerinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute freue ich mich sehr auf Dirk Fleischer von Encore aus dem schönen Freiburg. Er ist ein Elektrotechniker und Verkäufer, der es einfach nicht verstehen wollte, warum man, aka Energieversorgungsunternehmen, kein Handy zum Stromvertrag verkaufen kann. Vielleicht hat er vor der Energiewirtschaft zu viel Zeit bei Nokia oder Vodafone verbracht, who knows. Auf jeden Fall, heute kennt er alle Gründe und wichtig für euch da draußen, er hat das Problem über die Jahre in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Rollen gelöst. Wir sprechen über Encore, einer digitalen E-Commerce-Plattform mit einem sehr zeitgemäßen Kundenservice-Portal und umfangreichen Fulfillment-Dienstleistungen, inklusive Vorwärts-Rückwärts-Logistik, inzwischen ein Lieblingsbegriff, den mir Dirk da in den Kopf gesetzt hat. Ihr werdet es merken, es hat schon ein bisschen gedauert bei mir, bis ich die Encore-Idee einordnen konnte in mein 1000-Teile-EVU-IT-Puzzle. Aber zu Ende hatte ich es dann, glaube ich, für einen Moment. Egal, viel Spaß jetzt mit dem Dirk. Herzlich willkommen bei Utility 4.0, eine neue Podcast-Folge. Heute zu Gast ist Dirk Fleischer und ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Dirk.
Hallo, lieber Timo, schön, dich zu sehen.
Cool, der Anfang ist gemacht. Dirk, du hast eben erzählt, du hattest ein Vorstandsmeeting heute. Was war das für ein Ding? Kannst du was erzählen? Du kommst ja gerade daher geschaffelt und hast dich hier zu mir gesetzt. Was war Thema bei euch?
Ja, war sehr intensiv, war spannend. Wir haben heute über das Thema Energiewende at home gesprochen. At home. Das heißt, okay. At home. Das heißt, wir reden darüber, wie können wir diese Energiewende für unsere Kunden halt umsetzen. Und das ist ein recht komplexes Thema.
Ist das nicht das Thema einfach so Prosumer, PV, alles ausstatten, alles Wallbox, einfach alles, was man sich heute auch schon so kaufen kann, wo ich manchmal denke, ist doch schon erledigt das Thema oder gibt es andere Facetten, die ihr da...
Ja, das kam heute in der Diskussion noch raus. Es ist extrem vielschichtig, das Thema. Die Frage, die sich ja stellt, ist es ein rein digitaler Service? Ist es ein Omnichannel-Service? Diese Fragen muss man sich natürlich beantworten. Und dann auch die Frage, was tust du selber, was tust du mit Partnern? Auch ein ganz zentrales Thema bei dieser Fragestellung. Und dann die Umsetzung. Fokussierst du dich auf die Region? Willst du es überregional durchführen? Oder willst du sogar plattformbasiert quasi für ganz Deutschland umsetzen? Und daraus resultieren ganz, ganz viele Fragestellungen.
Okay, also so ein bisschen gucken, wie kann ich das auch ein bisschen größer machen als vielleicht in meinem Bestandskundengeschäft, wo ich mal, oder in meinem Heimatmarkt, wo ich es ausprobiere, wo ich es mal, hört sich so ein bisschen größer machen an.
Nein, also ich glaube, erstmal richtig machen. Ne? Ja. Also groß denken, klein anfangen, aber auch wirklich machen. Ich glaube, das sind so die drei Hashtags, die wir uns heute gesetzt haben. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, dass man die Dinge regional sehr stark verprobt und auch optimiert und natürlich hier Kundenfeedback einholt, bevor man Dinge skaliert. Und das ist eigentlich einmal so unser Erfolgsrezept. Also klein anfangen und dann Stück für Stück größer machen.
Ja, cool. Dirk, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, bei welcher Firma bist du eigentlich angestellt gerade?
Ja, also momentan bin ich angestellt bei der Firma Encore. Das ist ja auch Encore. Das Thema, wo wir heute drüber reden. Ja. und leite dort den Vertrieb.
Ja.
Habe aber die Jahre davor bei der Badenova gearbeitet.
Mhm.
Und habe dort in dem Bereich Stabstellenfunktion gearbeitet und sehr viel im Bereich Digitalisierung geführt. Das war so ein bisschen auch der Dreh- und Angelpunkt, warum er mich gefragt hat, ob ich in die Enco gehe, um unsere digitale Plattform weiterzuentwickeln.
Cool. Und du hast schon gesagt, du bist Vertriebler, du bist ein Verkäufer sozusagen. Und wie bist du da hingekommen? Du bist ja jetzt, ich weiß nicht, wie alt bist du, darf ich das fragen?
Ja, das darf man fragen. Also ich bin jetzt Anfang 50.
Okay.
Und
Wie war dein Weg?
Ja. Bin eigentlich gar kein Energie da. Also ich bin zwar gelernter Elektriker, also ich habe wirklich eine...
Du kannst richtig...
Ich kann richtig Steckdosen anbauen und sowas, okay. Alles. Also habe auf der Mittelspannung gelernt, bin Elektriker, habe meine ersten Spuren in der Telekommunikationsindustrie wirklich gelernt. Ich war also bei der Vodafone früher und hatte dann das große Glück, viele, viele Jahre bei der Nokia arbeiten zu können.
Gute alte Nokia, ne? Wie denkst du daran nochmal zurück? Ich meine, die sind einfach weg, ne? Oder also in diesem Markt, wo wir sie kennen, aber wie ist so dein, wie halt das nach bei dir, dieses?
Ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich bei diesem Wahnsinnskonzern arbeiten konnte. Das ist, sage ich mal, das Tesla von damals, sage ich mal, was wir da hatten.
Richtig.
Und ich hatte das große Glück, wirklich in der Technik anfangen zu können. Ich bin gelernter Nachrichtentechnikingenieur und habe wirklich in der Technik angefangen. Wurde sehr, sehr früh ins kalte Wasser geschmissen, Englisch lernen zu müssen, ins Ausland zu gehen. Ich habe sehr viel im Ausland gearbeitet auch.
Für Nokia auch?
Immer für Nokia, ja. Habe dann das große Glück gehabt, da auch mich weiterzuentwickeln in Richtung Produktmanagement und auch international Produkte quasi zuzulassen. Das hat mir schon echt Spaß gemacht. Und irgendwann hat man mich dann gefragt, hey, du kannst irgendwie anscheinend auch ein bisschen Vertrieb machen. Könntest du dir nicht vorstellen, auch die große Vodafone bei der Nokia quasi als Key-Accounter zu leiten? Und dann habe ich mal Ja gesagt. Und so bin ich quasi zu dem Thema gekommen, Vertriebler zu werden. Also nicht gelernter Vertriebler, sondern ich sag mal angelernter Vertriebler.
Ja.
Und so habe ich mir die Fähigkeit halt irgendwie erlangt, Technik und Vertrieb zu verbinden. Das ist so ein bisschen auch meine Stärke heute.
Und sag mal, diese Nokia war das Tesla von damals, aber es gibt ja auch in 1000 Büchern steht da so, nicht so werden wie Kodak, nicht den Kodak-Effekt oder nicht den Nokia-Effekt erleiden. Als Beispiel darüber, dass es also dazu, dass es irgendwie ja irgendwann aufhörte, gut zu sein. Kannst du dich noch daran erinnern, gab es für dich auch so einen Moment bei Nokia, wo du gemerkt hast, ui, da geht jetzt irgendwie diese Reise zu Ende, die immer nur nach oben ging, sondern da war jetzt der Anfang gelegt dafür auch, dass es dann.
Das war ja eine bewusste Entscheidung von mir, 2010 zu kündigen. Also ich habe wirklich gekündigt bei Nokia, weil ich genau dieser Strategie nicht mehr folgen konnte. Also,
ach so, genau. Welche? Du hattest im Vorgespräch gesagt, dieses Ding mit Microsoft zusammen zu was zu machen, ne?
Genau. Also es gab drei magische Punkte, die mich bei Nokia damals motiviert haben, das Unternehmen zu wechseln. Das war einmal die doch damals sehr spitzfindige Begründung, dass das damalige Razer von Motorola gar nicht so hip ist und das gar nicht jeder haben will. Dieses Klemmchef, das kennen gar nicht mehr so viele Leute heute.
Ja, ich kenn's schon.
Das hat man noch so ein bisschen damals unterschätzt. Der zweite Punkt war, dass man das erste iPhone komplett unterschätzt hat, was dort auf den Markt kommt. Und die dritte Fehlentscheidung für mich war natürlich dann, dass man sich auf das Microsoft-Betriebssystem quasi fokussiert hat und die gute alte Symbian-Plattform quasi nicht weitergemacht hat oder nicht alles auf Android geswitcht hat. Und da war mir sehr, sehr schnell klar, dass das Thema, dass das Boot jetzt in eine andere Richtung gehen wird. Und da konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Und da bin ich dann auch, da habe ich in den Spiegel geguckt und gesagt, das bin ich nicht mehr. Und dann habe ich auch wirklich einfach gekündigt.
Und das war wann? Weißt du es noch?
Das war 2010.
Und wie lange ist Nokia dann noch weiter gesegelt mit der neuen,
weißt du das? 2010 waren sie noch Marktführer, als ich gegangen bin. Also
sind
noch eine Zeit lange weitergerudert sind. Ich bin ins Startup-Unternehmen gegangen, habe also komplett die Seiten gewechselt.
Ja.
Und habe also komplett was Neues gemacht. Das war für mich auch eine ganz neue Lebenserfahrung.
Okay, wo kommst du eigentlich her? Aus welcher Ecke? Kommst du aus Bochum dann oder aus dem?
Ich habe in Mülheim an der Ruhr die ganze Zeit gewohnt und bin jetzt quasi erst seit 6 Jahren hier nach Freiburg gezogen.
Okay, aber deine Familie ist auch noch da und deine Wurzeln, deine so, oder?
Genau, also meine Frau wohnt jetzt hier, mein Sohnemann studiert in Köln.
In Köln, ja. Cool, also Nokia, dann zu Vodafone. Dann auch so angefangen, also dann du hast eine Ausbildung gemacht, du hast jetzt nicht studiert oder irgendwie so Zeug gemacht, sondern so klassisch einfach Ausbildung und dann sozusagen malocht und dich da hochgearbeitet, kann man das so sagen?
Nee, ich habe wirklich studiert und zwar das Thema Elektrotechnik, Nachrichtentechnik.
Düsseldorf.
Okay, also habe das studiert und war auch so die Basis, dann quasi im TK-Bereich einzusteigen. Habe schon während des Studiums bei Vodafone angefangen, mit Werkstudenten zu arbeiten. Damals noch Mannesmann, wissen viele ja gar nicht mehr. So bin ich ja quasi, so bin ich quasi groß geworden.
Okay. Und gut, Vodafone, Badenova, Encore dazwischen, was war da noch irgendwas?
Ja, 2010 bin ich 3 Jahre Startup-Unternehmen gegangen, nach Heidelberg. Mhm. Habe das auch mitgegründet und mit aufgebaut und habe da im Bereich KI gearbeitet. Wir haben Software entwickelt. Mhm. Also Heidelberg ist ein bisschen das Mecker für Linguisten. Quasi sehr viel Sprachentwicklung stattgefunden hat. Da haben wir dann ein Unternehmen aufgebaut. Als ich nachher nach 3 Jahren gegangen bin, waren wir um die 70 Mitarbeiter. Also war doch recht spannende Zeit.
Ja.
Und dann hat es mich verschlagen als Sales Director nach Ludwigsburg und bin dort bei der Firma User Interface Design gewesen, die quasi im Bereich User Experience arbeitet. Und da habe ich viele coole Projekte machen können mit großen Unternehmen, auch kleineren Unternehmen, die mich nochmal geschärft haben, dass der Kunde im Mittelpunkt aller Entscheidungen steht.
Ich habe da auch mal reingeguckt, weil mich das Thema Design auch sehr interessiert und da war ich da so hängen geblieben, als du mir das erzählt hast. Und die machen einfach schöne Oberflächen oder gucken halt, wie Nutzer, nicht nur Kunden, sondern die Nutzer, wie die klarkommen mit so einer Produktoberfläche, ne? Und haben, glaube ich, den Thermomix vorne so als große Referenz drauf und wie man sich da durch seine Menüs klickt.
Das auch das zentrale Thema. Ist das zentrale Thema, ist ja heute genauso bei der Plattformentwicklung. Stelle deinen Kunden oder den Nutzer im Mittelpunkt deiner Entwicklung. Und konnte ich da nochmal mitnehmen und das war so ein bisschen dann auch, der letzte Stein der Weisen, um dann die Oper Badenova anzufangen, um dann quasi dieses Wissen hier mit einbringen zu dürfen. Und so bin ich eigentlich zu Badenova gekommen, 2016. Mhm. Und in dem Jahr habe ich dann auch direkt angefangen, Digitalisierungsprojekte umzusetzen.
Also du kennst sozusagen den Backend, den Technikkeller, so will ich es mal interpretieren, und du kennst aber auch die Oberfläche. Und du weißt, was es bedeutet, wenn man bei Null anfängt, um ein Unternehmen aufzubauen. Das finde ich, wäre eine gute Überleitung die lege ich mir so zurecht gerade für Encore, weil ihr macht E-Commerce, es geht auch um die Oberfläche, ist aber auch ganz wichtig, was im Keller steht, im Backend, und ihr fangt neu an, so, richtig?
Ja, genau, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man mich gefragt hat, dass ich sowas machen kann, weil ich sowas schon mal mit durchgemacht habe. Ich sag mal, eine Encore als Stand heute 100%ige Tochter der Badenova, was sich aber ändern wird, ist faktisch ein Startup-Unternehmen in einem großen Konzern. Und da muss man viele Dinge neu machen. Und dementsprechend muss man auch das entsprechende Startup-Feeling mitbringen.
Ja. Startups fangen ja auch immer an mit der sogenannten Value Proposition. Ne? So, welche Pains und Gains hat eigentlich mein Kunde? Und wie reagiere ich dann darauf? Kannst du da mal anfangen, mit, bevor du erklärst, was Encore ist? Oder ich wechsle mal zwischen Encore und Encore.
Beides richtig.
Beides okay. was habt ihr wahrgenommen? Was sind da für Schmerzen bei euren Kunden? Oder ich glaube, dass ihr habt es ja auch es ist aus der Badenova heraus auch entstanden. Sind das auch eigene Sorgen und Nöte gewesen, die ihr da erkannt habt? Kannst du da mal reinleuchten, was damals so, was ihr da, oder als ihr angefangen habt, was da war?
Ja, als ich 2016 angefangen habe, hatte ich ja gerade erwähnt, war mein erstes Projekt ein Digitalisierungsprojekt. Das habe ich so nonchalant gesagt, aber faktisch habe ich die Firma Sparstrom gegründet. Und die Firma Sparstrom sitzt heute in Köln. Auch heute würde man nicht mehr sagen Startup-Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, damals Startup. Ja. Hat quasi die Idee entwickelt, die doch recht langweiligen Energieprodukte zu emotionalisieren. Mhm. Und hat das Thema Bundling quasi in den Vordergrund gestellt. Und wenn du so ein Thema umsetzen willst, brauchst du einen coolen Namen. Sparstrom war ein cooler Name. Mhm. Du brauchst ein gutes Team, was Online-Sales kann. Das musste man erstmal entwickeln. Da hatten sich auch Leute von der Spar Handy geholt, aus dem TK-Bereich, die da sowas wissen, wie das geht. Und du brauchst natürlich eine digitale Plattform. Die gab es einfach damals nicht. Und da hat sich wirklich die Frage gestellt, make or buy.
Okay.
Und es gab halt nichts zu kaufen. Also mussten wir es halt selber entwickeln vor 6 Jahren.
Was genau gab es nicht? Also es gab nichts, wo ich sage, ich nehme meinen Stromtarif, meinen Energietarif und kann ihn irgendwie emotionalisieren durch in diesem Falle Produktbündelung mit Handys, mit Geräten, mit was noch? Also oder das war doch die Idee, oder? Der Emotionalisierung dort?
Ja, es ist auch gewachsen. Also früher stand natürlich das iPhone, war in Vordergrund vor 6 Jahren. Heute verkaufen wir davon kaum noch was. Ja, ja. Heute stehen eher so umzugsbedingte Sachen wie Waschmaschinen, Trockner, Kaffeemaschinen, TV-Geräte für den Kunden im Vordergrund, die er quasi auch ad hoc braucht, wenn er dann das Bedürfnis da hat. Mhm.
Aber da gab es was nicht genau, um das zu machen?
Ja, aber das Problem, was wir damals detektiert haben, als wir uns den Markt gescreent haben nach Technologie, war, dass es gab zwar große Shopware, ja, Magenta, genau. Oxid-Shops, ne, die ein hervorragendes Warenkorbsystem haben,
ja,
aber die konnten alle keine Energie abbilden. Und das Problem ist, unser Kernprodukt, und das war die Frage, die wir uns damals nämlich gestellt haben, ist, wo kommen wir her? Und faktisch ist, wir sind ein Energiekonzern und verkaufen Energie und das musst du per Exzellenz kommen. Und da sagen wir, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Ja, fang mit den Themen an, die du erstmal richtig gut lösen musst und versuch, ich sag mal, die bunte Welt von Zalando und Co. Stück für Stück quasi in deine Welt zu migrieren.
Zuzuholen, ne? Und nicht jetzt anzufangen, über Shopware Energie abzurechnen, weil es da so bunt ist. Ne?
Ja. Und das war auch eine gute Entscheidung. Ja, dadurch haben wir diese sogenannten Marktkommunikationsprozesse im Energiebereich komplett neu beleuchtet, aber aus dem Endkundenblickfeld, weil wir dann auf einmal vor der Herausstandung, wir standen vor der Herausforderung, wie machen wir einen Tarifwechsel? Das war damals alles noch per Excel-Tapete hier bei Baden-Württemberg. Ja, und dann mussten wir diese Prozesse erstmal digitalisieren. Also wir haben aufgrund dieser Entscheidung, dass wir einen Digitalkonzern aufbauen, der quasi eine neue Plattform braucht, damit er das überhaupt abwickeln kann, mussten wir uns an unseren eigenen Problemen erstmal stellen im Konzern und mussten sie lösen. Und das haben wir halt dann nicht nur für die Sparstrom, sondern auch für die Baden-Württemberg oder heute auch für unsere Kunden, die wir haben. Das hat uns eigentlich stark gemacht, immer aus dem Inneren heraus gute Entscheidungen zu treffen. Also erstmal die Dinge zu lösen, die der Endkunde, der Energiekunde haben will. Und dann über die Dinge nachzudenken. Damals waren es, wie gesagt, Bundling-Produkte wie TV und sonst was. Heute sind es halt EDL-Produkte. Die Welt entwickelt sich ja weiter.
Also das heißt, ihr wart ein Energieversorger, ihr wolltet emotionalisieren über Bundles und habt festgestellt, ups, das geht mit meinem System gar nicht. Kannst du nochmal beschreiben, was ist genau das Problem? Also man kann einen Tarif abrechnen und sagen, okay, dann kriegst du halt auch ein iPhone dazu. Hört sich jetzt erstmal nicht so schwierig an. Da gibt es wahrscheinlich keine Felder im SAP ISU, im Schleupen, whatever, für iPhone, wie man das da reinkriegt, aber
man schreitet in der Regel an der IT und an den Finanzcontrollern. Ja, weil eins ist wichtig, die Bilanz muss stimmen am Ende des Jahres. Das heißt, du musst alles sauber auf richtiges Konto verrechnet werden, Ende zu Ende.
Ja.
Und wenn du neben Strom und Erdgas, was natürlich in den modernen Backend-Systemen natürlich alles super funktioniert, wenn du dann auf einmal anfängst, irgendwie eine Hardware dazu zu bringen, dann kommen die ganz schön stolpern, die Systeme. Und das heißt, man muss erstmal, wir haben dann ein Modul von der Natur von integriert, damals in unser SAP-System, das nennt sich AOI.
Mhm.
Und das hat uns erstmal die Möglichkeit gegeben, überhaupt Mehrwertprodukte neben Strom und Erdgas anzubieten. Mhm. Und dann hast du erstmal angefangen, erstmal die Büchse des Pandoras zu öffnen. Mhm. Dann auf einmal hast du die IT geändert, du hast die Prozesse geändert. Der Kundenservice hat auf einmal geschrien, weil er auf einmal Produkte erklären musste, die er vorher gar nicht kannte. Mhm. Also ein riesen Change-Prozess, den wir quasi auch durch die Gründung der Sparstrom und das Anfassen dieser Plattform hier bei Baden-Württemberg auch aufgerufen haben. Aber war erfolgreich.
Ja, ist doch verrückt, ne? Du willst eigentlich nur ein iPhone mitverkaufen und musst deinen ganzen Laden dafür im Grunde umdrehen, weiß das natürlich noch am Anfang noch nicht, am Anfang der Reise, aber und ich kann mir vorstellen, du sagst ja eben, man bezahlt ja nicht, das ganze iPhone gibt es ja nicht einfach dazu, das gibt ja dann nur einen Zuschuss, ne, und dann musst du das irgendwie, dann zahlt er auch was und dann wird schon kompliziert und dann machen die schon die Grätsche, diese Systeme, ne? Genau, kann ich mir gut vorstellen. Einen kleinen Exkurs dazu noch, wenn du damals hast du gesagt, ihr wolltet Energie emotionalisieren. Heute bräuchte man das ja eigentlich gar nicht mehr, ne? In der heutigen Zeit, Ukraine, Versorgungskrise, Emotion ist da, oder?
Genau, also ich glaube, das ganze Thema Energie hat einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. Hm. Ja, heute kann ich ja wirklich sagen, und das habe ich damals nicht gesagt, das will ich auch ganz offen sagen, ich arbeite in einer der interessantesten Branchen der Welt, ja? Energiebranche. Ja. Es gibt, glaube ich, keine Industrie, die vor so großen Herausforderungen steht wie die Energiebranche.
Mhm.
Vor 6 Jahren haben alle Kunden noch gedacht, der Strom kommt aus der Steckdose. Jetzt, nachdem wir diese schrecklichen Szenarien da in der Ukraine sehen.
Der Strom kommt aus Russland.
Jetzt auf einmal verstehen wir alle, dass das auch alles ganz kompliziert und viel Geld kosten kann. Und das ist natürlich ein Riesenthema jetzt für alle Energieversorger und Stadtwerke. Und deswegen steht das Thema Neukundenakquise stand heute im Jahre 2022 momentan überhaupt nicht auf der Agenda. Heute geht es darum, wie betreue ich meine Bestandskunden optimal. Gott sei Dank haben wir unsere Plattform natürlich, weil wir auch bei der Sparstrom ja noch ganz viele Neukunden gewonnen haben und
Ja.
Bei der Badenoper wurden die ja Bestandskunden, haben uns genau diesen Aufgaben schon vor 4 Jahren gestellt, okay, und quasi diese Prozesse implementiert.
Mhm. Und bei Sparstrom hast du jetzt gesagt, habt ihr ein SAP dann genommen und habt das versucht, so ein bisschen aufzupimpen, damit ihr, also ihr habt dann Make gemacht, also ihr habt ja nichts anderes gekauft in der Situation damals, sondern habt versucht, das irgendwie ins SAP reinzukriegen mit dem Tool, was du eben angesprochen hast.
Genau. Haben, ja, das in, okay, der SAP, in der SAP ISU-Landschaft integriert, ja, und heute ist der Weg natürlich ein ganz anderer. Ne? Das werden wir ja gleich noch besprechen.
Aber wenn ich da nochmal bleibe, also dann ging das und ihr habt das irgendwie hingekriegt und wie war der Erfolg von diesem Sparstrom? Wie ist das, hat sich das entwickelt in den Jahren? Ist
er, ja, da wurden wir wirklich überrannt vom Erfolg. Mhm. Das hat uns echt überrascht. Wir haben das am 6. Dezember 2016 eingeschaltet und wir haben, mhm, echt überrascht gewesen, wie viele Kunden wir auf einmal dort generieren über diesen Kanal. Mhm. Hat aber auch harte Lernkurven mit uns mitgemacht.
Was habt ihr gelernt?
Naja, was haben wir gelernt? Also, ja, wir haben die Leute emotionalisiert. Sie haben auch bei uns Produkte, ja, gekauft. Das waren aber nicht, das waren halt leider nicht immer die richtigen Kunden. So. Ich darf sagen, dass wir in den letzten vielen, vielen Jahren auch mittlerweile Bonitätsexperten geworden sind.
Ah, okay. Ja,
weil ein Produkt kaufen und wenn man in den Online-Bereich wirklich aggressiv einsteigt und diese Vermarktung macht und gerade Non-Commodity-Produkte verkauft, ist das Thema Bonitätsprüfung ganz, ganz, ganz weit oben. Und wir haben diverse Bonitätsprüfungsinstitute ausprobiert, und haben uns auch einen komplett neuen Microservice als Plattform daneben gestellt, nämlich unsere Plattform, um quasi diese Freiheit zu haben, der Auswahl der richtigen Bonitätskriterien für Strom und Erdgas oder für ein Bundle-Produkt. Und heute kann ich sagen, sind wir da richtig, richtig gut. Also wir haben da echt viel gelernt in den letzten Jahren.
Also wurdet ihr auch ein bisschen abgezockt zum Teil, dass sie einfach sagen, ich habe das Gerät und dann, ach nee, Energiebau, also und dann, okay. Kann man sich aber vorstellen, ne? Du handelst da mit kleinen Luxusobjekten.
Genau.
Was dann eh nur gute Geister kommen, ist nachvollziehbar und dass man das dann versucht, in den Griff zu bekommen mit Bonitätskisten. Das habt ihr gelernt und aber so insgesamt nach diese Lernkurve hat dann doch zu einem Schwung Kunden geführt und kannst du das irgendwie noch beziffern? Wie viele Kunden hattet ihr da am Ende? Oder ihr seid bei Null gestartet quasi, oder?
Ja, wir sind bei Null gestartet. Also wir wollen ja auch immer, da ist ja die Badenova als Gruppe auch immer, ich sag mal, sehr, sehr bodenständig. Mhm. Es hilft dir nichts, wenn du 50.000 Neukunden gewinnst und davon im nächsten Jahr schon wieder 40.000 Kunden verlierst. Also unser Ziel war es immer, ein kontinuierliches Wachstum reinzubringen und einen gesunden fünfstelligen Betrag zu wachsen. Das war immer unser Ziel, das haben wir auch immer erreicht. Aber wir wollten natürlich auch unsere Churnrate minimieren. Und,
ja.
Das ist natürlich im Energieversorgerbereich ein ernstzunehmendes Thema, weil ja doch viele Leute in Energieversorger gewechselt haben in der Vergangenheit. Das hat sich total gewandelt in den letzten 6 Monaten. Ja, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber davor war dieses Thema Verivox und Check als Vergleichsportale schon ein ernstzunehmendes Thema für alle Energieversorger, weil natürlich viele Kunden Preisvergleich machten, nur nach dem Preis geguckt haben und sich diese vielen Fragen, die sich heute ganz anders stellen nach der Ukraine-Krise, dass sich nicht gestellt haben, wo kommt der Strom her, wie kann man das machen? Da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur die Steckdose.
Ja. Okay. Und das war aber ein Versuchsballon von Badenova, ne? Also ihr habt dieses Sparstrom da gemacht und habt deutschlandweit Kunden gewonnen, ein paar Jahre. Für die Badenova dann letztendlich auch? Oder war es einfach eine Marke der Badenova und die Energie kam dann daher? Okay.
Ja.
So, und wie ging das dann weiter mit Spaß? Und wann war so da Ende oder wie war der Übergang dann?
Ja, das Modell war so erfolgreich, dass wir die Badenova alle Anteile an der Sparstrom gekauft hat und dann 100%ige Tochter. Und wir die jetzt wirklich als Second Brand komplett implementiert haben. Ähnlich wie die Vodafone ihren Second Brand haben, haben wir jetzt, hat die Badenova einen regionalen Fokus und die Sparstrom einen überregionalen Fokus. Die Sparstrom ist mehr so der Hippie-Brand, sage ich mal. Und die Badenova ist natürlich hier in unserer Region mit einem ganz klaren Auftrag hier auch unterwegs. Und dann haben wir das Thema skaliert, dann haben wir das auch in der, wir sind ja Tüger-Partner, das weiß man ja bei der Badenova, haben das da vorgestellt. Und siehe da, da haben wir jetzt mit der Rheinhessischen Partner gewinnen können, das finden wir gut, das wollen wir auch machen. Und dann haben wir uns eigentlich erst die Frage gestellt, naja, jetzt haben wir das als Badenova gemacht, jetzt fragt uns sogar schon Tüger-Partner. Und dann haben wir das einfach mal gemacht und haben quasi dann die rheinhessischen Kollegen mit angebunden. Und siehe da, das hat auch funktioniert. Und da ist die Idee dann ein wenig entstanden vor 2 Jahren, eigentlich müssten wir die Plattform nicht nur für uns machen, weil das macht auch gar keinen Sinn, dass jeder so eine Wahnsinnsplattform entwickelt. Eigentlich müsste man die Plattform skalieren im gesamten deutschen Markt. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde der Encore, dass man gesagt hat, okay, wir geben uns die Möglichkeit, quasi so eine Plattform deutschlandweit anzubieten. Ja, so ist quasi die Encore im Oktober letzten Jahres gegründet worden.
Das ist quasi dann die Technologie, die ihr gebaut habt für die Sparstrom, /Badenova. Jetzt sagst du Plattform. Hat sich denn auch was verändert? Ihr habt, anfangs hatte ich verstanden, ihr habt euer SAP genommen und habt da versucht, das alles dran zu arbeiten. Ist das das weiterhin? Ist das die Plattform dann geworden? Oder habt ihr nochmal einen technologischen Cut gemacht und hat nochmal neu angefangen, als es dann vielleicht darum ging, das auch anderen zur Verfügung zu stellen? Oder wie hat sich die Technologie im Keller da entwickelt dann?
Wir haben einige strategische Veränderungen gemacht. Mhm. Die eine wichtige ist, dass wir unsere Dienstleistung als Microservices entwickelt haben.
Also alles klein gehauen, ne?
So genau, nicht als vom Monolithen in Microservices. Mhm. Das ist ein ongoing Prozess, ist schon sehr, sehr weit. Und das ist auch ganz wichtig, weil Kunden heute von uns vielleicht nur ein Neukundenmodul haben wollen oder nur ein Kundenservice-Portal, das muss man heute auch so anbieten können. Das hilft uns aber auch natürlich in der Skalierbarkeit. Das zweite ist, wir haben ein Integrationslayer, ein Standard-Integrationslayer der SAP, die BTP, quasi dort hingesetzt und haben alles API-basiert integriert und sind dann natürlich auch jetzt auf einmal mega flexibel geworden. Mhm. Und von der Backend-Seite her sind wir so, dass wir auch mit der Entscheidung, dass die Tüger sich für die sogenannte TAP-Lösung entschieden hat, Tüger-Abrechnungsplattform, wo ja die Power Cloud dahinter steckt, haben wir natürlich auch die komplette Power Cloud-Anbindung mittlerweile realisiert und auch die S4-Plattform an. Das heißt, also die Encore an sich haben wir versucht, auf die Mainstream-Backend-Systeme quasi anzupassen über diesen Integrationslayer. Haben dann noch weiteres vor. Wie gesagt, da gibt's ja die TAP-Lösung, die Power-Cloud-Lösung und die SAP-Lösung. Aber gibt's ja auch noch andere Systeme im Markt.
Okay, da muss ich nochmal reinhaken oder das nochmal besser verstehen. Also ihr seid mit SAP angefangen und du hast jetzt eben gesagt, wir haben das erstmal klein gehauen. Meine erste Frage ist immer, habt ihr auch Entwickler oder wer hat das gemacht? Habt ihr jetzt bei der Badenova eine IT-Abteilung gehabt, die jetzt das SAP so in Microservice klein gemacht hat? Ich bin jetzt kein IT-Techniker, du merkst es schon, aber ich frage mich gerade, wer hat das gemacht? Hat das die SAP für euch gemacht? Habt ihr das selber programmiert?
Also wir hatten früh das Konzept, dass wir mit einem sehr, sehr engen Partner das Ding entwickelt haben. 2016 mit Sparstrom. Haben wir mit unserem heute langjährigen Partner Taktsoft und Ruhmesmeile quasi den Brand Sparstrom entwickelt, aber auch die Plattform entwickelt. Mhm. Und daraus ist eine langjährige, sehr, sehr gute Partnerschaft entgangen, die auch in einer Beteiligung enden wird am Ende des Tages. Ja. Und das heißt, wir haben sehr, sehr stark auf einen externen Software-Dienstleister, die Firma Taktsoft aus Bonn gesetzt und sind damit sehr, sehr gut gefahren. Und die sind heute eigentlich Bestandteil unseres Encore-Teams, haben aber die komplette Plattformentwicklung quasi an der Hand, wohl wissend, dass wir von unserer Seite das Produktmanagement, die Proponer, also das fachliche Wissen natürlich damit einbringen und quasi dadurch auch quasi das Produkt, die Produktentwicklung maßgeblich steuern. Faktisch haben wir aber nur Softwareentwickler im SAP-Bereich bei uns im Hause, nicht für diese Software die Entwicklung, die wir hier gestartet haben.
Okay. Weil eben meintest du ja auch, ihr habt das dann geöffnet zur Power Cloud zum Beispiel. Das heißt eigentlich, also am Anfang hast du ja gesagt, hey, unser Abrechnungssystem konnte gar nicht diese Bündelprodukte abrechnen. Dann habt ihr sie irgendwie ertüchtigt so und seid auch oben an die Oberfläche gegangen, weil das musstet ihr ja auch bauen, damit es überhaupt für den Kunden klickbar ist. Jetzt habt ihr ja unten quasi, habt ihr so einen Layer da eingezogen, der so ein bisschen weiter in der Mitte ist, sodass ihr unten auch eine Power Cloud dranflanschen könnt, richtig? Also ihr habt euch so ein bisschen aus der SAP entwickelt nach oben und jetzt auch so emanzipiert, dass ihr auch andere reinholen könnt.
Nee, das muss man andersherum sehen. Ja. Die Plattform ist grundsätzlich eine E-Commerce-Lösung.
Okay.
Sie ist komplett Backend-unabhängig. Nur wir haben sie damals erstmalig auf dem SAP ISU-System integriert.
Weil wir daher kamen.
Dann haben wir für einen anderen Kunden, der auf Lima integriert.
Ja.
Und dann haben wir uns entschieden, dass wir im Prinzip durch diesen Integrationslayer und den API-Ansatz quasi komplett eine Backend-Unabhängigkeit reinbringen wollen.
Dass ihr nicht einzelne anbindet, sondern dass wir machen es jetzt so generisch, dass ich alle anbinden kann und jetzt ohne zu wissen, was da so kommt noch. Ne?
Genau. Also, aber die Encore ist eine E-Commerce-Plattform.
Okay, das war ein ganz guter Satz. Genau. Und die habt ihr klein gehauen und habt die jetzt so aufgebaut, dass sie über APIs, über Schnittstellen, über generische Schnittstellen gut mit anderen Lösungen zusammenarbeiten kann. Also ich kann da jetzt auch eine Power Cloud drunter hängen oder was da auch kommt. Jetzt baue ich nochmal eine andere Abgrenzung. Das ist eine E-Commerce-Lösung. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu ePilot, die ich jetzt hier auch ja im Podcast zu Gast hatte, die auch in meiner Wahrnehmung Bestellstrecken im Frontend für Produkte gebaut haben, die zum Teil über das Thema Energie hinausgingen, die das auch abbilden, aber die sich auch darum bemüht haben, wie sagt der Michel, Strom und Energie und alles weitere einkaufen, so einfach wie Schuhe bei Zalando. Ist ja auch eine E-Commerce, Sichtweise. Was machen die anders oder ist das gleich oder ähnlich? Ich weiß auch, ihr partnert. Wie kannst du mir das nochmal ein bisschen versuchen einzuordnen?
Erstmal ist ePilot ein sehr, sehr solide Partner für uns. Wir haben vor 2 Jahren die Entscheidung getroffen, mit ePilot zusammen Systemdienstleistungsentwicklung zu starten. Warum? Wir haben ePilot vor 2 Jahren einen offiziell ausgeschriebenen Pitch, haben uns dafür entschieden, dass es der richtige Partner ist. Und wir haben sie so kennengelernt, dass sie absolute Experten im Bereich Systemdienstleistung sind. Da kommen die auch her, aus dem Bereich.
Was meinst du mit System, also EDL?
Also EDL, also alles, was mit PV, Heizung, Speicher sind, da kommen die Jungs auch her und da haben die echt, echt richtig was auf dem Kasten. Da haben die eine mega coole Plattform entwickelt, die quasi CRM bietet, wo man Handwerker anschließen kann. Also alles das, was man eigentlich braucht, um in dieses EDL-Thema einzusteigen. Da kommen die eigentlich her. Die sind so ein bisschen in den Bereich Neukunden, Bestandskundenmodule migriert, wo wir eigentlich herkommen. Ja? Und da ist so ein bisschen die Schnittmenge auch, die überlappende Schnittmenge. Mhm. Wir sind quasi von der anderen Ecke gekommen. Wir kommen aus dem Bereich Neukunden, Bestandskunden. Sehr effizientes und sehr, sehr cooles Kundenservice-Portal. Mhm. Und wir haben uns quasi in der Mitte getroffen. Und die Vereinbarung mit den Kollegen ist, dass wir die EDL-Dienstleistungen der ePilot in unsere Plattform integrieren und die quasi mitvermarkten. Weil wir daran glauben, dass unser System ist so ein plattformbasiertes Ökosystem, weil wir eben die Dienstleistungen da herum bauen. Kann ich auch gleich nochmal erklären, was das konkret heißt. Ja. Und der Ansatz der ePilot ist doch ein sehr, sehr starkes lizenzbasiertes Plattformmodell. Und wir sehen da, unsere Abgrenzung zu den Kollegen ist auch, dass wir mehr in den Bereich Dienstleistungen auch unterwegs sind.
Jetzt nochmal übersetzt in die Sprache eines Stadtwerke-Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin, die jetzt sagt, okay, wo stehe ich jetzt? In der Regel haben ja ganz viele, es gibt immer noch, die jetzt auch erst ihr Kundenportal dann live schalten, wobei das ja noch wieder was anderes ist. Aber ich habe irgendwie eine Seite draußen und ich kann da irgendwie meine Verbrauchswerte angeben und kriege dann irgendwie einen Preis und habe dann irgendwie eine Abschlussstrecke für Strom und Gas. So, da stehe ich jetzt. Jetzt weiß ich, dass das nicht alles sein kann, dass ich vielleicht auch, jetzt nochmal zurückgedacht, auch emotionalisieren will. Also ich will auch Bündelprodukte haben, aber ich will auch diesen ganzen EDL-Kram, muss ich damit reinnehmen. Wohin gehe ich jetzt mit meiner Anforderung? Gehe ich jetzt zu Encore und sage, okay, pass mal auf, dieses ganze Thema E-Commerce-Lösung, das macht ihr für mich, dann frage ich mich jetzt gerade, was macht ihr davon, wenn ihr jetzt eben sagt, ePilot ist im EDL-Bereich so stark. Was macht ihr jetzt da? Was macht ePilot? Beauftrage ich jetzt am besten beide? Kann ich das schrittweise machen? Wie nähere ich mich da, wenn ich? Also das ist so die Logik, so wie komme ich da, wie gehen die Schritte dahin? Wie kann das funktionieren?
Also grundsätzlich kann man natürlich beide Systemlösungen grundsätzlich nehmen. Das ist erstmal gar kein Thema. Beide sind modular aufgebaut. Also man muss hier nicht komplett kaufen. Das ist auch gar nicht der Approach von beiden Unternehmen. Ja. Aber um das mal zu erklären, was ich mit Dienstleistung meine, ist, einer unserer großen Stärken ist, dass wir, wenn man bei uns eine Hardware kauft, zu einem Strom- oder Erdgasprodukt.
Also eine Waschmaschine
einfach? Zum Beispiel eine Waschmaschine. Mhm. Dann stellen wir sicher, dass diese Waschmaschine beim Kunden auch zu Hause ankommt.
Okay, das Fulfillment, heißt, das sogenannte.
Wir übernehmen das komplette Fulfillment, die Vorwärts- und Rückwärtslogistik, die Garantieabwicklung. Das heißt, das Stadtwerk braucht sich nicht um diese Dienstleistung, Logistik oder Fulfillment kümmern. Die kann man über unsere Plattform einfach mitlizenzieren und hat die quasi mit dabei. Okay. So, und wir haben dafür gesorgt, dass wir ein Partnernetzwerk haben, die über das über die Schnittstellen an unser Backend-System angebunden ist, mhm. wo wir halt mit verschiedenen Logistikern dieses Fulfillment erfüllen können. Mhm. Und das ist ein wichtiges Learning, was wir aus der Sparstrom damals mitgenommen haben, dass Stadtwerke können Strom und Erdgas verkaufen, aber was sie nicht können, ist Pakete versenden. Ja. Das werden die auch nie können. Ja, und das war immer der Kerngedanke, was ich immer gesagt habe, Leute, wir müssen Ende zu Ende die Prozesse machen. Das hört sich immer so, sagt immer so jeder als Passwort. Ja, genau. Aber wir leben das aber.
Ja, das heißt, das sagt aber auch jeder.
Wir ja, das, auch das ist, ne, ja, das ist, ich sage, bei uns, wir können es ja nachweisen. Ja, also das ist ja, da
wie
wir.
Wie funktioniert das denn? Also kannst du vielleicht mal erklären, wie das, ja,
der Prozess. Passiert? Also bei uns, ne, ist es, wenn ich mir eine Plattform kaufe, die zwar diese Funktion bietet, mir aber nicht die Lösung bietet, dann stehe ich erstmal da und sage so, welches Produkt möchte ich gerne morgen verkaufen?
Das kann man sich ja noch überlegen. So
wo bekomme ich das Produkt her?
Ja, genau.
Wie ist das Produkt überhaupt da?
Ja.
Wie kommt das Produkt zum Kunden? Wie kriege ich die Information eigentlich, wann das Paket beim Kunden ist in meinem Kundenservice-Portal? Wie wird die Abrechnung mit dem Kunden gemacht? Und. Da gibt es unzählige Fragen, wenn man das wirklich mal, ich bin Head of Distribution bei Nokia, ich weiß, wovon ich spreche. Thema Distribution ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn man das gut macht, dann ist das so wie auf unserer Plattform, dass der Kunde kann quasi bei uns seine Wunschhardware bestellen oder wir machen den Produktkatalog fertig, wir listen die Produkte, wir sorgen für die Verfügbarkeit beim Logistiker, der Kunde bestellt das, der Kunde bekommt vollautomatisch über die Schnittstelle quasi die DHL-Tracking-Adresse, der Postbote kommt nach Hause, macht ein Postident-Verfahren, guckt auch, ob das der Timo Eggers ist und nicht irgendjemand anders, weil da gibt es auch viele Betrüger, dann wird die Waschmaschine dagelassen und. Und wenn es garantiefällig wird, wird das über unseren Logistiker abgerechnet. Und das verstehe ich um eine Rundum-Dienstleistung, die man aus meiner Sicht für alle Dienstleistungen, die außerhalb des Energiebereiches ist, mit anbieten muss. Und das verstehe ich in einem Ökosystem. Und das, da sehe ich die Encore, dass das unsere Stärke ist, dass wir sowas mit anbieten.
Also ihr habt Partner, die diesen Weg, den du jetzt eben beschrieben hast, machst. Und du weißt aus deiner Erfahrung, ich weiß es noch, oder ich kann es mir gut vorstellen, bei Nokia weltweit Handys zu einem Punkt im Markt zu haben oder jetzt bei iPhone, habe ich mich immer gewundert, wie die es schaffen. Die Keynote ist zu Ende und der Online-Shop ist da. Und das war ja die große Kunst auch vom, wie heißt er noch, der jetzt da Chef ist bei Apple, vom Tim Cook, glaube ich, dass er das hingebaut hat. Ne?
Steve Jobs war es früher, aber jetzt ist der
Cook, genau. Der Cook, genau. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass so eine Dienstleister, das ist doch einfach, sich die zusammenzusuchen, oder? Dann, ja, Ökosystem, klar, dann suche ich mir die zusammen. Ich brauche einen Waschmaschinenhersteller, dann gehe ich zu Bosch, dann gehe ich zum Logistiker. Ist das nicht einfach?
Es ist eben gerade nicht einfach. Ne? Ja. Das ist gar nicht, also ein normales Stadtwerk kann diese Kanäle gar nicht aufbauen. Ja, weil du kannst nicht zu Samsung gehen oder zu Bosch und sagen, liefern wir morgen mal ein paar Waschmaschinen. Ja, du kannst die liefern dir, welche schicken dir in dein Lager rein. Ja. Lass du beim Stadtwerk auf dem Lager liegen. Aber da kommt das Thema nämlich Lagerwertausgleich, was ja auch damit reingehört. Kein Stadtwerk möchte ja das Lagerwertrisiko übernehmen für irgendwelche Hardware, die jeden Tag weniger Geld werden wird. Ja, okay. Also das ist ein Thema, das können einfach Spezialisten besser.
Ja, klar. Und sag mal, aber Stadtwerke dürfen doch zum Teil solche Sachen auch gar nicht. Die sollen doch nur Daseinsvorsorge machen und sich nicht in so im Waschmaschinenverkauf tummeln. Wie ist diese Abgrenzung?
Ja, das ist ja im Prinzip, muss man das ja, also wir sind ja jetzt keine, wir haben uns ja jetzt nicht zum Expert oder zum Mediamarkt entwickelt, ne? Das muss auch immer im Verhältnis
sein. Aber es geht so ein Schritt, so ein bisschen, ne? So,
ja, es geht darum, es ist quasi eine Anreicherung des Produktes, es ist ein Mehrwert, den du mitbringst. Ne? Und die Frage stellt sich ja uns bei EDL-Produkten auch, ne? Inwieweit können wir jetzt eine PV-Anlage nach Hause schicken? Ja. Ist das noch unser Kernberitt oder macht das jemand anders? Aber die Frage stellt der Kunde uns direkt. Der Kunde will das haben. Es ist ein Kundenbedürfnis da und du musst als Kundensicht dieses Kundenbedürfnis befriedigen. Das ist halt unser Job dann.
Okay, also was mich jetzt frage, was ist dann, also das heißt ja Encore, was ist jetzt euer Core? Wenn ich jetzt verstanden habe, ihr könnt das Thema Bündelprodukte, weil ihr auch daher kommt, ihr partnert aber auch mit dem E-Pilot EDL-Spezialisten, der das auf ähnlicher Weise in dem Bereich macht. Was ist aber immer euer Kern? Was ist immer, ist das dann letztlich doch die Abrechnung von diesem Ganzen?
Nein,
oder weil ihr seid eine E-Commerce-Lösung, sagst du.
Genau, ne? Die Abrechnung sind wir ja nicht. Das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Genau. Unser Kern ist und bleibt eben, dass wir eine E-Commerce-Plattform für neue und Bestandskunden mit einem sehr, sehr modernen Kundenservice-Portal liefern. Das ist so die Basis, die wir haben. Ja, und die Module, wie wir gerade besprochen haben, die Logistik oder wir haben gerade ein neues Modul vor ein paar Monaten gelauncht für Kabel DSL. Wir verkaufen mittlerweile auch Kabel DSL-Produkte für Kunden, weil wir wissen, dass unsere Kunden das von uns erwarten und das funktioniert auch sehr gut. Wir wissen auch von unseren Kunden, dass sie vielleicht demnächst mal Streaming-Angebote von uns haben müssen. Ja. Also man muss diesen Ökokosmos dann Stück für Stück weiterentwickeln.
Okay, und das müsst ihr natürlich auch im Hintergrund machen. Ihr müsst das alles end-to-end anbinden, wo von denen. Wie macht ihr das jetzt? Wen bindet ihr da jetzt? Ihr seid ja neu gestartet, ne? Und ihr habt jetzt die ersten Kunden, oder? Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie kann ich eure Plattform dann kaufen? Ist das auch so, jetzt bin ich dieses Stadtwerk und sage, okay, jetzt fangen wir mal an mit einem kleinen Schritt. Ich nehme die Encore-Plattform. Wie stellt sich das da? Ist das eine Mietsoftware? Wie funktioniert das, dass es zu mir kommt? Ist das ein großes Projekt oder?
Auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist ein klassisches Lizenzmodell. Das heißt, ich setze quasi die Encore auf einen bestehenden S4HANA oder Power Cloud System auf und kann dann quasi relativ einfach die Software dann benutzen. Der zweite Weg ist, ich kann auch einen sogenannten BPO-Service bei uns bieten. Das heißt, wir bieten auch an mit unseren Partnern, auch hier partner ich wieder, mit unserer eigenen Tochterunternehmen, der EMAX oder der EDAT in Schwerin oder mit der HSAG in Heidelberg, mit denen wir quasi wirklich End-to-End-Dienstleistungen anbieten. Das heißt, der Kunde kann auch sagen, ich möchte gar nichts mehr mit dem Backend zu tun haben und das Frontend auch komplett drin haben. Und dann gibt es halt einen 10-Punkt-basierten Preis. Und wir kümmern uns komplett auch um die Marktkommunikation und Abwicklung zusammen mit unseren Partnern. Hochgradig interessantes Modell für die Kunden, die quasi einen neuen Mandanten aus der Welt oder auf die Welt integrieren wollen oder im Prinzip in eine neue Richtung migrieren, wo sie quasi sagen, okay, das möchte ich komplett unabhängig von meiner jetzigen IT machen. Das löst viele Probleme für Stadtwerke und das ist sicherlich ein Punkt, der auch für viele Kunden interessant ist.
Und kriege ich das auch an meine Klassiksysteme, Schleupen, Wilken, die jetzt auch da unter, habt ihr da eine Anbindung gebaut? Von hast du mal gesagt, Lima habt ihr gebaut. Habt ihr auch was jenseits von SAP, Power Cloud schon fertig, sodass ich jetzt also für Schleupenwelt zum Beispiel?
Wir haben, wie gesagt, wir haben Lima 2.0 angebunden. Da machen wir jetzt aber momentan jetzt nicht weiter. Schleupenanbindung haben wir heute noch nicht. SIV auch nicht. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun wollen, aber auch da wieder mache ich den zweiten vor den dritten Schritt. Wir haben uns jetzt auf die Power Cloud und SAP erstmal konzentriert. Das wollen wir auch erstmal richtig gut machen. Wir werden das auf der eWorld auch live alles vorführen, sowohl auf der Power Cloud auch als auf dem SAP-System. Und wenn die Leute das für gut befinden, dann ist das der Schritt über die Integrationslayer zu anderen Backend-Systemen auch nicht mehr so groß. Wir haben dann noch die Herausforderung, dass wir für unsere TAP-Anbindung den sogenannten Mule-Integrationslayer von der Salesforce quasi integrieren müssen. Das werden wir dieses Jahr noch umsetzen und darauf werden wir uns auch dieses Jahr konzentrieren, auf diese drei Sachen.
Wenn ich das SAP ISU noch habe, dann klappt es noch nicht, oder? Ich muss erstmal den HANA-Move machen.
Wir haben ja SAP ISU, da läuft es drauf. Das würde theoretisch gehen, aber ich habe gelernt, da bin ich jetzt auch, ich habe gelernt, ein ISU-Release ist nicht ein ISU-Release.
Natürlich. Aber also, ich frage mich gerade, da die Wartung ausläuft, HANA, ne? Also muss ich diesen Schritt gemacht haben?
Also ich sag mal so, theoretisch würde es gehen, das Investment, was auf einem Stadtwerke-Seite getan werden müsste, um die ISU zu empowern, auf diesem Funktionslevel zu kommen, wie es eine Badenova gemacht hat, da gibt man einen hohen siebenstelligen Betrag aus, der vielleicht sinnvoller investiert ist in die neue Plattform, um die aufzubauen. Deswegen würde ich das dem Kunden jetzt nicht empfehlen, jetzt noch ein altes ISU, was in 3 Jahren ausläuft, jetzt noch mit so viel Geld noch zu investieren. Da macht man dann eher sinnigerweise denn den Schritt auf andere, neuere Systeme.
Wenn du jetzt so ein Partnertyp bist und so ein Ökosystem und Plattformtyp, wie machst du das denn mit diesen Partnern, die ja zum Teil doch auch Wettbewerber sind? Ich kann mir vorstellen, SAP bietet das auch ohne Encore an. Letztens habe ich so ein Webinar gesehen, da haben sie diesen Case gemacht, eine Studentin in Heidelberg und dann erste Wohnung und dann gleich wird Tier noch Leihrolle angebunden, dann wird gleich ein Ticket angebunden, alles wird in der Stadt. Das, glaube ich, machen die ja auch ohne Encore. Vielleicht weißt du auch mehr drüber, aber wie spielst du dieses Partnerspiel zwischen oder mit Unternehmen, die zum Teil ja auch Wettbewerber sind, vielleicht von dir oder von euch?
Also erstmal wichtige Aussage ist offen und ehrlich. Das ist grundsätzlich unser Credo. Also wir gehen da ganz offen auf die Leute zu und sagen, mit wem wir arbeiten und mit wem nicht. Und wichtig ist jetzt bei der Partnerschaft mit einer SAP, auch hier haben wir halt diesen App-Listing-Prozess angestrebt.
Ihr seid ja auch gelistete, so.
Ja, wir sind gerade noch im Prozess. Das sieht doch bei den lieben Irländern davor. Die sind etwas langsamer da. Da muss man immer nachschieben, aber da bleiben wir dran. Aber dieser Prozess wird auch bald beendet sein, damit quasi offiziell dieses Listing als App ist. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man quasi als App über den SAP Store mitverkauft wird. Und dann ist man eine Standard-App und dann verkauft die Key-Accounter. Der Vorteil von unserer Lösung ist, wir sind natürlich eine Utilities-Plattform im E-Commerce-Bereich. Da hat die SAP mit ihrem großen E-Com-System, was sie gebaut haben, eine ganz andere Ausrichtung.
Branchenübergreifend haben sie da.
Eine Monster, was sie da wieder gebaut haben. Und wir sind halt klein und schmal, was natürlich auch relativ ist. Gehen genau in dieses Feld rein. Und deswegen ist die Partnerschaft mit SAP hervorragend. Ja, also auch das Anbinden anderer CX-Module, wie ein Emase-System zum Beispiel von der SAP, das liegt uns total nahe. Das wollen wir unbedingt machen. Das werden wir auch auf der E-World vorstellen. Ja, also das ist total naheliegend, ein E-Commerce-System natürlich mit einem coolen Marketing-System intelligent zu verknüpfen, um das Thema Next Best Offer noch viel, viel besser spielen zu können, im eingeloggten oder nicht eingeloggten Zustand. Und das sind genau die Themen, mit denen wir uns wieder beschäftigen, wo wir sagen, so okay, wir bauen ein Ökosystem auf. Wir wollen, dass das dann auch wirklich gut funktioniert. Und dazu gehört neben einer E-Commerce-Plattform auch natürlich ein Partner, der ein Marketing-System anbieten kann. Und da ist das Emasis eins der Systeme, mit dem wir da jetzt ganz eng zusammenrücken.
Und mit der, du hast von der TAP erzählt und von der PowerCloud-Lösung. Können die TAP, die Tüger, Stadtwerke da auch, seid ihr da auch gelistet dann in diesem Zuge bei der PowerCloud als App?
Oder genau, also bei der PowerCloud sind wir schon als App gelistet, schon seit vielen, vielen Monaten. Arbeiten auch sehr hervorragend mit den PowerCloud-Kollegen zusammen. Das ist eine sehr gute Partnerschaft. Da sind wir eine Power-App von vielen anderen Power-Apps, die dort angeboten werden. Nur, dass wir halt diesen Core-Gedanken quasi mitbringen. Da jetzt die TAP faktisch eine PowerCloud-Lösung mit einem Mule-Integrationslayer quasi jetzt kauft von der Accenture/PowerCloud, ist es ja naheliegend, dass die Tüger sich sehr wohl Gedanken macht, wie sieht denn der Kosmos überhalb des digitalen Hubs aus? Und da sind wir ein zentraler Baustein oder einer von vielen. Aber wir haben da auch eine ganz klare Vereinbarung mit der Tüger, dass unsere Encore-System quasi allen Tüger-Stadtwerken innerhalb des TAP-Konsortiums quasi als Power-App angeboten wird.
Okay. Und die Badenova nutzt auch Encore im vollen Umfang. Und wie ist das so mit der Abhängigkeit, mit der Weiterentwicklung? Ist das jetzt ja auch, das ist ja immer die Frage, ja, dann kann die Badenova da sozusagen nur bestimmen, wie es weitergeht im Partnernetzwerk, wie, ich weiß, bei ePilot, da werden ja große Kreise gebildet von Leuten, die dann, von Unternehmen, die gemeinsam diese Prozesse entwickeln. Wie managt ihr das, dass ihr, ja, wenn man so geboren wird in einem großen Stadtwerk EVU, dass das auch sich da ein bisschen emanzipiert und dass, wenn Kunden dazukommen, dass sie nicht denken, ja, sie werden erdrückt von dem Initiator.
Also da gibt es, glaube ich, drei Kernaussagen. Also erstmal wird die Badenova ihre Anteile veräußern. Die werden also nicht Hauptgesellschafter bleiben. Die werden nur noch maximal 25% an dem Unternehmen haben. Also ganz klar werden wir Anteile an Partner verkaufen. So, das ist der erste Schritt. Also die Badenova will gar kein großes Einflussrecht auf darauf haben. Natürlich bringt sie ihre Bedürfnisse ein. Dafür haben wir ein sogenanntes Governance-Modell entwickelt.
Ja.
Dieses Governance-Modell schließt aber alle Partner mit ein.
Okay.
Ja, und da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt. Ein bisschen von der PowerCloud, ein bisschen was von ePilot. Da kann man wirklich gute Dinge von den Kollegen lernen und haben versucht, diese Prozesse für uns anzupassen. Und da werden wir also auch ganz offen mit den Kunden rangehen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, du hattest gefragt, wir nutzen alles selber. Ich finde, das ist genau auch eine Stärke unserer Plattform. Wir entwickeln nichts auf der grünen Wiese. Alles, was wir machen, wird ja hardcore-mäßig bei uns im Vertrieb verprobt und erst dann auf die Straße gelassen, wenn es auch funktioniert. Und ich finde, das ist ein Riesen-Asset, den wir mitbringen. Kein EVO muss Angst haben, dass wir eine Dienstleistung auf dem Markt und die nicht funktioniert. Warum? Weil wir sie erstmal selber verproben. Das ist auch der Anspruch, den ich habe, nur Qualität zu liefern. Und nicht den Kunden quasi jetzt hier das zu missbrauchen als Beta-Teste oder so. Ja. Das machen wir lieber selber mit unseren Mutterkonzernen und geben die Dinge da rein. Ein Beispiel ist, wir haben ein neues Modul entwickelt für den Vertrieb der Badenova. Und zwar ein sogenanntes Vertriebspartnermodul. Dieses Vertriebspartnermodul ist ein komplett neues Modul in der Encore-Plattform, was es aber allen Stadtwerken die Möglichkeit gibt, neben den digitalen Endkunden auch die komplette digitale Kommunikation zu dem indirekten Vertrieb aufzubauen. Mit angeschlossenen Backend-Systemen, Provisionsabrechnung, Rollen- und Rechtesystemen, Vertriebspartner, Untervertriebspartner, alles, was man dafür braucht, haben wir integriert. Bevor wir das jetzt an andere Stadtwerke anbieten, hat es der Vertrieb hier intern selber verprobt. Und das wird jetzt auch dann erst danach quasi, sage ich mal, auf andere losgelassen. Vorher werden wir das nicht tun. Aber dann können wir sagen, also wir haben natürlich extrem viel Erfahrung, was das Thema indirekter Vertrieb angeht, weil wir schon seit vielen Jahren machen. Aber wir haben diese Erfahrung in diese Modulentwicklung eingebracht. Und jetzt ist das quasi programmiert, wird verprobt und wird dann quasi als offizielles Release auch an andere Partner freigegeben. Und das kann man dann als Modul lizenzieren, wenn man es möchte. Das Gleiche ist mit dem Vodafone-Telekommunikationsmodul, was ich sagte. Das haben wir erstmal an der Sparstrom verprobt. Jetzt wird es über die Badenova auch ab Mai, Juni angeboten. Und dann, wenn wir sagen, okay, alles klar, dann können wir das auch im Juli, August dann auch anderen angehen, weil dann haben wir es auch selber nachträglich geprüft. So ist der Gedanke.
Also erstmal ihr für euch klein bei Sparstrom, also klein in Anführungsstrichen, aber dann selber und dann rausgehen damit an alle.
Das mag sich in Zukunft ändern, wenn jetzt andere kommen. Und dann, aber so ich finde, das halt. aber der einfach diesen Qualitätsanspruch auf sich herzustellen, weil ich finde, wie gesagt, ich glaube einfach, wir brauchen Prozesse, die funktionieren. Du musst nicht drüber, du sollst nicht drüber nachdenken, welche Probleme du hast, sondern du sollst Probleme lösen.
Ja, also ich meine, dem wird keiner widersprechen, dass man funktionierende Prozesse, aber du willst darauf hinaus, ich will mir nicht Gedanken machen müssen über die Prozesse. Ich will vorne agieren, ja, und das darf mich da nicht killen, wie euch. Damals, als ihr angefangen habt, irgendwie ein iPhone damit. So.
Genau.
Okay, zwei Fragen habe ich mir in meinem inneren Backlog noch notiert. Einmal noch das Thema technische Art, dieses Kundenportal, diese Beziehung zwischen E-Commerce-Plattform, die ich vielleicht draußen habe, und dem Kundenportal, was ja auch oft aus dem Abrechnungssystem kommt, wo ich mich dann einlogge und gucke, wie sind meine Rechnungen, wie ist mein Verbrauch. Wie spielen diese Sachen zusammen? Ich habe jetzt irgendwie eine E-Commerce-Plattform, vielleicht will ich mich ja da auch einloggen und gucken, wo ist meine Waschmaschine, habe da irgendwelche Login. Wie spielt das zusammen? Oder?
Der grundsätzliche Aufbau ist, dass wir haben Single Sign-On, schon vom ersten Tag eins an. Mhm. Ja? Also das war auch immer der Plattformgedanke, bitte Vertragskontonummern, Zählernummern nur beim ersten Mal und danach bitte nur noch E-Mail-Adresse und Passwort. Ja, weil das ist ja so oldschool, was wir da in der EVU haben. Mhm. Kein Mensch weiß seine Zählernummer oder seine Vertragskontonummer in der Regel. Wir haben ganz klar einen Single-Sign-On-Prozess. Der geht so weit, dass der nicht nur für unsere eigene Lösung funktioniert, sondern auch für die angeschlossene Green Pocket-Lösung oder auch für die E-Pilot-Lösung. Mhm. Die sind halt durchgängig. Ja. Diese Lösung. Ein Login für alles. Erster Gedanke. Das zweite ist, in unserem sogenannten Identity Management Tool, was diesen Single Sign-On verwaltet, wird im Look and Feel des Kunden natürlich die Startseite gestartet, wo er sich einloggen kann. Wenn er sich eingeloggt hat, dann kann er alle Dinge natürlich sehen, die er hat. Vertragsstatus, wie du gerade sagtest, Zählerstand melden,
Historie. Okay,
das zieht er sich über den Integrationslayer aus dem entsprechenden Backend und wird dargestellt. Das ist einfach, und das halten wir auch für eins der wichtigsten Assets, die wir auch in der Plattform haben, weil das Thema Kundenbetreuung per Exzellenz, glaube ich, ein Thema ist, was bei vielen Stadtwerken in der Vergangenheit sehr vernachlässigt worden ist. Und da steckt viel Potenzial in dem Bereich.
Was heißt denn für dich Exzellenz? Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, funktionierende Prozesse zum einen, aber vielleicht gibt es ja noch andere Aspekte, wenn du jetzt auch diesen UX-Gedanken, was ist für dich mit reinbringst, was ist für dich diese perfekte User Experience, wenn es gibt es da eben so ein Beispiel, was du bringst oder wo du sagst, so stelle ich mir das vor?
Also ich bin erstmal ein großer Freund von Mobile First Ansatz. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen uns dieser Digitalisierungswelle, die muss man sich einfach stellen. Mhm. Wir haben heute schon über 80% der Kunden, die rein mobil quasi bei uns Verträge buchen oder sich im Kundenportal beschäftigen. So, das heißt, du kannst nicht so eine einfache Webseite da hinknallen auf einer EVO-Seite, die muss natürlich auch im Responsive Design sein. Das Standard-UX, ja, da möchte ich gar nicht drüber reden. Das sind Dinge, die man einfach heute als Endkunde erwartet. Ich erwarte ein Single Sign-On als Endkunde. Ja, was erwarte ich als Amazon-Kunde denn noch? Ja, ich erwarte, dass ich alle meine Verträge, die ich habe, natürlich auf der Startseite mit dem eingeloggten Zustand sehe. Ja. Völlig egal, ob das ein Telekommunikationsvertrag der Vodafone ist oder ein EDL-Vertrag für PV oder wie sonst woher, oder ob das mein Erdgas- oder Stromvertrag ist. Ergo muss ich einfach intuitiv aufmachen und ich muss alle Dinge quasi so einfach mit den relevanten Informationen dargestellt bekommen und muss mich da ganz schnell auswählen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, was ich erwarte als Kunde, ist doch, dass ich eine personalisierte Offerte bekomme und nicht über diesen alles, ne, alles über einen Tisch kehre. Und da kommen jetzt diese Komponenten rein. Das kannst du nicht alles selber machen. Da kannst du natürlich im System einiges tun. Aber da spielen natürlich jetzt Systeme wie Marketing-System, was wir vorhin besprochen haben, von Imasis eine große Rolle. Wie kann man das zusammenbringen? Da kommt dann wieder diese Exzellenz her, dass man das quasi weiter optimiert. Ja, bis hin, dass ich natürlich meine Abrechnung alle sehen kann da drin. Theoretisch habe ich, ich kann natürlich einen Umzug machen und solche Dinge. Alles das, was ich mir eigentlich so als Amazon-Kunde so ein bisschen wünschte, sollte man zumindest auf einem gewissen Level, finde ich, auch im Energiepartnerportal auch finden können.
Also für mich persönlich, also eine Frage, Offerte meinst du, ich finde es immer gut, auch wenn man auch abschließen kann, dass es nicht irgendwo auf, so, ne, also oft ist es ja so, und jetzt hört der Prozess auf, jetzt schicken wir dir irgendwelche Sachen. Ich möchte dann auch, wenn ich so weit im Prozess bin, oft natürlich selber auch abschließen und sagen, das ist es jetzt, ne, oder?
Genau.
Das ist eine.
Oder eben jetzt, wenn wir, es gibt da komplexe Themen, bleiben wir bei diesem Thema PV-Anlagen. Ne? Ja. Da integrieren wir jetzt in unsere Plattform so eine Art, über so eine Art Google Maps, dass der Kunde quasi sein Haus sieht und direkt gehen, wo sind ja quasi die einzelnen PV-Module und der kriegt Autarkiegrad ist 80%.
Da partnert ihr aber auch mit jemandem, der das schon, weil das
gibt es ja schon hier und da. Da gibt's, genau, da partnern wir mit den Kollegen, die aus dem Bereich kommen, den Namen will ich jetzt gar nicht nennen, und die stellen uns quasi die KI-Technologie bereit. Der Kunde kann das quasi dann ganz einfach per Klick zusammen machen. Aber natürlich ist ja klar bei so einem komplexen Sachen wie PV, dass vielleicht nachgelagert noch Fragestellungen geklärt werden müssen. Wichtig ist aber, dass der Einkaufsprozess abgeschlossen wird und dass der Kunde hoffentlich, und das ist mein Ziel, digitalisiert oder sehr einfach quasi die noch notwendigen Informationen über das Kundenportal nachgeliefert bekommt, kriegt automatisch ein Ping per SMS, per E-Mail, WhatsApp, whatever und liefert das nach und wird dann aber auch über den Status informiert. So, und das erwarte ich auch bei komplexen Produkten. Und das wird die große Herausforderung im EDL-Bereich sein, dass man das hinbekommt. Ja, das ist bei unserem energiewirtschaftlichen Standardthema sicherlich trivial, aber je komplexer die Lösungen werden, je mehr und besser musst du die Informationen aggregieren und den Kunden bereitstellen und ihn in diese User-Journey mit aufnehmen, auch um dich selber zu schützen, weil du gar nicht alle Informationen einsammeln kannst, auch um natürlich das Thema Key-Accounter, die ständig raushauen müssen, zu lösen, aber auch um die Qualität zu liefern, die der Handwerker heute von dir als Energiekonzern erwartet, dass du höchstmögliche Abschlusssicherheit hast, wenn du quasi dem Handwerker ein Angebot über den Zaun schmeißt. Also auch das ist halt wichtig, sonst kriegst du gar keinen Handwerker heute.
Ja gut, Stichwort Handwerk ist natürlich auch ein Ding. Du sagst, ihr liefert End-to-End-Prozesse. Wenn ihr jetzt im EDL-Bereich End-to-End-PV machen wollt, seid ihr früher oder später ja auch mit dem Problem konfrontiert, dass es gar nicht genug Handwerker gibt. Ne? Das ist ja das große Problem, auch wenn, ich glaube, irgendwo habe ich mal 60.000 Handwerker, irgendwie, es fehlen einfach, wenn jetzt alle diese Exzellenz buchen bei euch und sagen, ja, das ist so geil bei euch, ich schließe ab, wie löst ihr denn sowas? Weil da ist ja auch ein
Das ist das Thema, was wir heute, was ich am Anfang, wo wir über das Energiewende gesprochen haben.
Ja.
Da haben wir noch keine richtige Lösung im Paket. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, eine EDL-Lösung deutschlandweit auszurollen, wenn das Thema nicht geklärt ist. Das werde ich nicht tun. Ja, das kann ich nur dann tun, wenn das Stadtwerk selber in der Lage ist, diese Dienstleistung mit den Handwerkern zu erbringen. Ansonsten verkaufe ich eine Dienstleistung aus meinem Ökosystem, was nicht Ende zu Ende funktioniert. Das werde ich nicht tun. Auch das ist der Anspruch, den wir haben, weil das bringt keinem was. Also einfach nur ein Lead zu generieren und der Lead wird nachher nicht umgesetzt und der Handwerker kommt nicht nach Hause. Ja. Keiner möchte eine Wallbox ohne Elektriker haben.
Ja. Also hier im Podcast war ja auch der Florian Meyer-Delfo, der mit Instellion ja sowas versucht, so Hubs aufzubauen, der Leute ausbildet. Das wäre ja theoretisch ein Partner für euch, wo ihr sagt, oder auch ging auch so eine, wäre es auch eine Überlegung mit Termondo, die jetzt quasi schon deutschlandweit unterwegs sind. Okay, sowas, glaube ich, überlegt ihr alles und ist in eurem Scope. Gibt es nicht manchmal auch so dieses Argument aus Stadtwerken, dass sie gar nicht, das nehme ich so ein bisschen wahr, dass sie gar nicht mit Partnern aus ganz Deutschland irgendwie so eine End-to-End-Lösung bauen wollen, wo sie gar nicht mehr wissen, das ist Paul von der Nachbarfirma in meinem Stadtwerk, in meiner Stadt. Also dieses Lokale geht da ja verloren. Du baust ja diese Kette mit den Besten zusammen, die das deutschlandweit am besten lösen können für dich dann auch. Ne? Also wenn ihr, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das musst du trennen. Also du musst, also wichtig ist, wenn du ein Brand aufbaust, ein Badenova-Brand ist ganz klar regional fokussiert. Da ist die Frage total wichtig, mit welchen regionalen Handwerkern du
zusammenarbeitest. Ja, nicht, da kommt Termondo dann vorbeigefahren
da kannst du nicht Termondo Zalando vorbeischicken. Das ist ein bisschen impossible. Das würde auch niemals unser System so freigeben.
Okay.
Ja, das passiert einfach nicht. Mhm. Also das sind so Gedanken, die man sich strategisch überlegt. Wenn ich eine überregionale Marke habe, jetzt wie eine Sparstrom, da kann ich sehr froh mit solchen Szenarien hinkommen, weil das ein anderer. Deswegen immer wichtig ist, wie ist die Ausrichtung meiner Marke? Mhm. Ja, wo will ich hin? Dementsprechend muss auch das Servicekonzept erarbeitet werden.
Ja. Aber genau, also jetzt bin ich auch mehr in dem drin, weil am Anfang habe ich jetzt ein bisschen flapsig gefragt, was denn da jetzt das Problem, PV, Energiewende zu Hause, aber eigentlich ist genau das Fulfillment da im Moment das Problem und wahrscheinlich mit steigender Nachfrage auch Teile und alles, was da so kommt. Okay, lieber Dirk, ich hab ein Zitat hier aus meinem LinkedIn-Nachrichteneingang. Da schreibt einer: Die großen Entwicklungen in den nächsten 5 bis 10 Jahren finden aus meiner Sicht nicht im Lieferantengeschäft statt. Das ist Commodity. Und die Ideen dieser Mehrwertprodukte setzen sich seit x Jahren nicht durch und werden von den großen EnBW, VW mit Infrastrukturen in den Häusern, E-Auto, Speicher, PV verkauft werden. Die Umsetzung der Energiewende in den Markt- und kaufmännischen Prozessen findet im Netz und in einem Messstellenbetrieb statt. Das ist ja so ein bisschen anders als eure Philosophie, sage ich mal. Der sagt eigentlich, wir haben im Grunde, okay, die Stadt, wer hört auf mit diesem ganzen EDL-Geschäft, das werden die Großen machen. Siehst du das auch so?
Nee, ich glaube, weil ich jetzt hier aus der Region komme. Ich glaube fest daran, die Stärke der Energiekonzerne liegt an der Regionalität. Und das wird auch viele Jahre so bleiben. Man kennt die Leute um die Ecke. Und es gibt eine sehr hohe Verbundenheit natürlich mit dem regionalen Energieversorger. Deswegen erwartet man von diesem Energieversorger natürlich diese Dienstleistung. Wenn man enttäuscht wird und diese Dienstleistung nicht erbracht wird oder schlecht erbracht wird, ja, dann ist diese Fragestellung richtig und wird das sich irgendwann dahin entwickeln? Jein. Ich glaube sehr wohl, dass sich viele kleine Stadtwerke die Frage stellen müssen, kann ich das überhaupt alleine handeln oder schließe ich mich an so eine Plattform an. Ich hatte den Kunden noch nicht genannt, aber wir haben ja auch einen Enverde-Kunden, da sind 7 kleine Stadtwerke dran, für die wir quasi alles machen, weil sie diese Dienstleistung gar nicht mehr erbringen können. Haben wir für diesen Enverde-Kunden quasi alle Dienstleistungen erbracht. Und da würde das mit dazugehören. Und dann kannst du auch mit dem Fenster, sage ich mal, des kleinen regionalen Stadtwerks trotzdem doch sehr komplexe Dienstleistungen darstellen in der Region. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Natürlich werden die großen EnBWs dieser Welt, die mittlerweile Automobiler, die werden da alle reingehen, Tesla. Das wird schon sehr stark umkämpftes Feld werden und wir werden auch weniger Energieversorger haben. Trotzdem glaube ich fest daran, dass wir die Wertschöpfungskette in der Region weiter vorbehalten werden.
Und auch im Commodity-Bereich und auch im Lieferantenbereich.
Auch das, ja.
Ist Enverde, vielleicht ist da nochmal ein Blick wert. Was sagst du? Das ist eine, also ich habe das gerade mal aufgemacht. Ist das eine Marke von mehreren Stadtwerken oder haben die sich zusammengeschlossen zu Enverde?
Das ist eine Marke von mehreren Stadtwerken, die uns gebeten haben, für sie eine überregionale Marke im deutschen Markt zu platzieren und auch komplett zu hosten. Und das haben wir getan. Also hier führen wir sogar den Online-Vertrieb für den Kunden durch. Bis hin Fulfillment, Logistik, Energieeinkauf, Abrechnung, alles. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Megatrend, den wir sehen werden. Viele Kleine werden sich die Frage stellen, hey, wie kann ich das machen? Und werden dieses Konzept sehr, sehr interessant finden. Und da glaube ich fest daran, dass da noch mehr auf uns kommen werden.
Aber das ist quasi so, wie es auch PowerCloud gemacht hat für Stadtenergie. Also quasi bau mir einen neuen bundesweiten Lieferanten auf und mach alles für mich. Nee, die machen ja nur die Abrechnung. Ihr sagt, ihr macht alles, ihr macht End-to-End. Was fehlt da jetzt noch in meinem Kopf? Dann auch
gar nichts mehr. Gar nichts mehr. In dem Moment fehlt gar nichts mehr. Da ist alles mit da drin. Ne? Und wie gesagt, das kann man natürlich dann auch theoretisch auch für den regionalen Anbieter mitmachen, dann zusätzlich noch. Aber wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen.
Ja, ihr habt noch, also lustigerweise, ich habe die mal so durchgeklickt, da steht jetzt überall drauf, auch hier in bei der Rheinhessischen, dass sie im Moment leider nichts anbieten können, ne, wegen Ukraine-Krise. Da kann natürlich auch die perfekteste E-Commerce-Plattform und die Waschmaschine dazu nichts machen. Rheinhessische, das ist auch, das habt ihr auch als Referenz auf eurer Seite. Wie sah das Modell da aus? Ist das ein Stadtwerk, ein richtiges? Das ist jetzt keine extra Marke, das ist wirklich ein normales Stadtwerk.
Genau, das ist ein mittelständisches Stadtwerk, die wirklich ihre Marke aufladen wollten mit dem Thema. Und für die haben wir quasi eine Anbindung an deren Lima-System. Ich hatte damals von Lima gesprochen, durchgeführt haben. Ja. Für die jetzt Neukunden und Bestandskunden Tarifwechsel komplett auf unserer Plattform durchgeführt werden, inklusive der Logistik natürlich, die dahinter ist.
Ja, und also hast du da irgendwas im Blick, was jetzt besonders gut gelöst wurde, was jetzt anders ist als auf anderen Seiten, was sie da, gibt es da irgendwas, was raussticht, wo ich jetzt mal, ich klicke da jetzt so durch, sieht soweit so bekannt aus, wo merke ich, das ist jetzt dieser Plattformgedanke, das ist, oder kann ich das gar nicht merken, wenn ich kein Kunde bin?
Genau, also du müsstest eigentlich dein Kunde werden, sonst wird es schwierig natürlich von der Plattform zu profitieren, dann eher, ne? Weil die Plattform-Features natürlich dann erst greifen, wenn du Bestandteil dieser Plattform bist.
Gut, aber ich frage mich gerade, wo werde ich zum Kunden? Weil das ist ja jetzt diese Exzellenz. Ich Rheinhessische finde ich sympathisch. So, jetzt will ich gleich durch bis zum Abschluss, ne? Also.
Genau, du kannst jetzt einfach die Bestellstrecke durchgehen, würdest den kompletten Prozess quasi da zu Ende bringen und befindest dich eigentlich komplett auf unserer Endkundenplattform. Das kriegst du gar nicht mit. Also du kriegst diesen Change von der Webseite des Stadtwerkes auf unsere Plattform gar nicht mit, weil das gleiche Design ist. Ja, also wenn du das mal einklickst und da mal einen Vertragswechsel machst, dann wirst du oben sehen, dass du quasi auf die Shop-Seite kommst, obwohl du quasi am Brand nichts erkennen wirst. Das ist natürlich Kerngedanke solcher Integration, dass der Endkunde diesen Plattform-Change gar nicht mitbekommt.
Ja, aber zum Beispiel, also ich habe da jetzt nur so reingeguckt, da ist jetzt Energiedienstleistung, da steht sowas wie Heizen umweltneutral oder sogar umweltschonend. Da sage ich, okay, Heizung, haben Sie schon über Alternativen zur Ölheizung nachgedacht, mehr erfahren? Und dann ist aber meistens immer so ein weiterer Text, gerne berät Sie unser Experte, wo ich denke, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich klicken. Klar, vielleicht ist irgendwann das so komplex, dass ich sage, aber das, für mich bricht es dann immer ein bisschen früh ab, ne? Dass sie sagen, ja, jetzt ruft Gerhard Holzen an. Und ich sage, ich habe aber keinen Bock. So, ne?
Ja, also da, hier ist natürlich richtig, die Kollegen nutzen natürlich die EDL-Produkte momentan noch nicht, deswegen ist das noch der alte Prozess. Ne? Ja. Die werden erst auf den neuen Prozess schwenken würden. Dann würdest du dich da durchklicken können und kannst die ganzen Sachen sehen. Ne? Wenn da kannst du dann mal gerne auf die Baden-Ober-Seite gehen und kannst du dann mal so ein E-Mobility da durchklicken. Da kannst du dann so ein paar Sachen sehen, wie das ist. Da werden schon ein paar Fragen gestellt. Da kommst du relativ weit bis zum Vertragsabschluss, wo du sagst, okay, da habe ich schon mal ein bisschen mehr verstanden. Ja. Aber das ist ein Thema Verprobung, ne, bei uns, bevor wir es auf den Rest der Welt loslassen.
Ja, gut, war jetzt auch nicht abgesprochen, dass ich da einfach so reinklicke oder so, aber das ist so vielleicht eine kleine Verdeutlichung von dem, was ich da meine. Okay, ich glaube, das ist jetzt so, nach, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir gequatscht haben und das versucht haben einzuordnen. Ich glaube, da ist schon so einiges klar geworden. Wo steht ihr jetzt mit, oder du jetzt mit Encore? Also, du sagst, ihr seid ein Startup. Wie viele Leute seid ihr jetzt als Encore? Also jetzt nicht Badenloh, sondern, oder ist das noch im Mix oder wie?
Genau, also wir sind ja in der Ausgründung. Im Oktober wurden wir quasi ausgegründet, offiziell im Handelsregister erst im Januar. Also ist dann noch gar nicht so alt.
Ja.
Wir sind quasi von unseren bestehenden EMAX oder Badenova quasi entsendet worden in dieses Unternehmen und sind jetzt hier da. Wir sind ein recht kleines Team. Wir sind jetzt 6 bis 8 Leute.
Ja, und die kümmern sich vor allen Dingen worum?
Die kümmern sich um Vertrieb, Marketing, Technologie, dann natürlich das Interface zu unseren Softwarepartnern, dass wir das alles umsetzen können. Da sitzen natürlich viel, viel mehr Leute. Ja, und aber so versuchen wir uns auch zu konzentrieren, dass wir quasi auch ein schlankes Team bleiben mit den Partnern, die die Dinge quasi gemeinsam erarbeiten, aber das bewusst auch im Outsourcing-Prozess auch in dieser Richtung weiterentwickeln.
Das heißt, wenn ihr jetzt neue Anforderungen habt, ihr wollt neuen Partner anbinden, wollt eine neue Dienstleistung anbinden, Webpoker, also dann überlegt ihr euch das in einem 6er-Team, aber dann müsst ihr das ja irgendjemandem geben, dass ihr jetzt baust mal ein. Das sind da ist ja auch ein
Unser externe Software-Dienstleister, die das machen.
Okay.
Genau. Die Taxsoft hatte ich ja schon genannt als Beispiel. So. Ne? Die das machen. Die machen das dann für uns. Da haben wir das Governance-Modell, das wird das aufgeplant, ganz normal, agile Entwicklung, 2-Wochen-Sprint, wann wollen wir das drin haben, dann entwickeln wir das.
Und die gehen jetzt auch mit rein bei euch, sozusagen, dann ist es nicht mehr ein Dienstleister, sondern auch ein Gesellschafter und auch mehr enger dran noch.
Genau, das ist das, was wir machen.
Jetzt habe ich das auch gecheckt, dann macht ihr das so. Und jetzt, dann ist für mich gedanklich so, sagst du, okay, wir haben es jetzt. Wir haben ein paar Referenzkunden, die Badenova als sowieso permanenter Referenzkunde mit Sparstrom. Wir haben uns jetzt ausgegliedert. Wir haben bald auch die Technologiepartner eng an uns dran. Worum geht es jetzt in der Nähe? Also was ist jetzt der Schritt, die nächsten Schritte für euch dieses Jahr? Was passiert?
Also
Entwicklung, mit dem Wachstum, was so.
Ne? Klar, also die der große Fokus, den wir haben, ist natürlich genau diese Plattformanbindung, die ich vorhin sagte, an SAP, Power Cloud und an, dass wir das dieses Jahr komplett zu Ende bringen.
Also da habt ihr noch ein paar Baustellen.
Da sind noch ein paar Baustellen, die wir lösen müssen. Das haben wir dieses Jahr vor. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Das ist das eine. Natürlich wollen wir die Produkte weitermachen. Ich habe das Thema EDL vorhin genannt. Das steht ganz oben auf der Agenda, dass wir diese Produkte integrieren und quasi verfügbar machen für alle. Mhm. Wir wollen das Thema Kabel DSL auch skalierfähig machen, dass wir quasi ein regionales Angebot mit einem Vodafone-Angebot kombinieren kann, dass du quasi als Stadtwerk, wo du vielleicht eigene Kabelangebote erstmal hast, dass die quasi gelistet werden und dass wir dann außerhalb dieser Region oder wo die kein Angebot haben, quasi dann ein Kabel-DSL-Angebot der Vodafone listen. Das wollen wir dieses Jahr noch umsetzen. Das ist mal so ganz gut. Dann wollen wir dieses Jahr das Thema Abschlagsimulation und das Kunden-Service-Center-Portal entwickeln. Das ist ein Riesenthema. Ja, dass wir quasi das machen können. Wir launchen in den nächsten 3 Wochen das Debitoren-Feature im CSS. Also sehr, sehr großer Fokus auf unser Kundenservice-Portal, weil uns das sehr, sehr wichtig ist. Also das nochmal von der Integrationsseite. Vom Markenauftritt her sind wir das erste Mal jetzt auf der eWorld. Wir wollen unser Gesicht zeigen bei unseren Partnern PowerCloud und SAP. Okay. Das ist das, was wir jetzt machen. Wir sind auf der Items mit unserem SAP-Partner. Wir sind auf dem Naturion Webinar dieses Jahr. Wir sind auf der eNet-Konferenz im Mai. Also wir sind auf vielen, vielen Events, wo wir uns quasi vorstellen und wollen jetzt natürlich darüber gucken, welche Kundeninteresse an unserer Plattform. Okay. Und das ist der Auftakt.
Und ich denke mal, auch ohne diese Aktivitäten führst du viele Gespräche mit potenziellen Kundenstadtwerken. Was ist da so das Feedback? Und was wird positiv gesehen und was wird vielleicht auch herausfordernd für uns? Oder was wird auch als vielleicht als Problem gesehen, wenn du dein Angebot da auf den Tisch legst?
Also grundsätzlich haben, glaube ich, alle Kunden, mit denen ich gesprochen habe, gemerkt, sie brauchen eine sehr gute digitale E-Commerce-Plattform. Das ist jedem klar geworden. Also diese Frage, einfach eine Webseite, haben viele verstanden, das reicht nicht mehr aus. Also man hat zu hohe Kundenverluste, man kann die Wertschöpfungskette nicht ordentlich durchdesignen, man hat die Prozesse nicht sauber im Griff. Also die Frage kann sich jeder beantworten. Momentan haben wir natürlich die Herausforderung, dass Neukundenakquise erstmal zurückgestellt ist bei vielen Kunden aufgrund der Ukraine-Krise. Das Thema Bestandskundenpflege, Kundenserviceportal, Beschaffung, also neben ein Riesenthema ist. Ne? Also das heißt, viele sind natürlich auch in ihren eigenen Problemen gerade gefangen, aber die Kunden, die quasi einen Blick nach vorne haben, beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Bestandskundenmanagement, Kundenservice. Wie kann ich den Kunden machen? Wie kann ich digitale Dienstleistungen quasi für die Bestandskunden integrieren? Riesenthema. Das ist das, womit die Leute heute sich beschäftigen. Das Thema, das die Herausforderung, die man in diesem Bereich hat, ist natürlich immer die IT-Anbindung. Genau. Selbst wenn wir hier schon alles mitbringen, dass wir die E-Commerce sind und den BTP-Layer, muss ja immer das Matching mit dem Backend-System haben. So, und das ist eine der größten Herausforderungen, die man aber immer im EVO-Bereich haben will. Das heißt, das sind alles keine Kurzterm-Projekte, sondern alles Longtime-Projekte, die wir hier aufziehen, weil du natürlich mit den IT-Abteilungen und den Prozessverantwortlichen klären musst, ist das Backend-System in der Qualität so da, dass man quasi diesen Merge machen kann, dass Dinge noch getan werden? Oder steht jetzt vielleicht bei den ganzen potenziellen Tügerkunden gerade die Tab-Migration ganz oben da auf der Agenda? Dann fragst du dich auch, welches Problem löse ich zuerst, das Backend oder das Frontend-Problem? Genau. Also das sind so, in dieser Gemengelage befinden wir uns. Also das Umfeld ist schon sehr, sehr divers gerade.
Ja, vor allem, wo anfangen auch, ne? Also wenn viele auch sagen, da ist eine Baustelle, jetzt sind viele Baustellen wieder dazugekommen, die Dringlichkeit, das Tempo wächst, ja. Also vielleicht müssen wir schon dieses Jahr irgendwie auf Gas verzichten können und in 10 Jahren müssen wir das auch klimaneutral alles können. Dann haben wir noch digitale Hausaufgaben, die noch, ne, das ist noch das Kundenportal, was noch gar nicht da ist. Und dann kommt Encore und sagt, ja, aber warte mal, bevor wir die Liste abschließen, ich habe ja auch noch einen Punkt. Ne?
Ja gut, deswegen versuchen wir diese Kundenservice-Sachen jetzt zu lösen. Ich glaube, damit muss man anfangen. Ne? Man muss jetzt nicht gleich den Himmelsjahrmarkt verkaufen. Also man muss schon die Dinge nehmen, die erstmal wichtig sind. Ich glaube, ein Kundenservice-Portal ist für alle wichtig. Ja. Bestandskundenpflege ist für alle wichtig. Ja, und dann dieses Vorbereiten. Allein diese Fähigkeit zu haben, Hardware mitzuverkaufen, ist ja völlig egal, ob das ein Fernseher ist oder eine PV-Anlage. Aber du musst einfach diese Funktion drin haben. Mhm. Wenn du die Prozesse nicht abwickeln kannst, hast du ein Riesenproblem. Ja? Und also der Aufgabe muss man sich natürlich stellen wollen, den Kopf dafür auch frei haben. Und das haben natürlich viele nicht, um das bewältigen zu können. Das ist der große Vorteil jetzt hier in der großen Badenova. Die denkt so weit nach vorne und macht das dann auch.
Ja, oder auch gibt es so Softwarearchitekten, die diese ganze... Alle reden immer von Plattform, vom offenen Ökosystem, aber irgendwo muss ja auch in einem Stadtwerk, in einer Kooperation mal jemand auch dieses ganze Bild im Kopf haben, wie man so ein Bild malt und wo die Partner wechseln. Also man kennt diese Bilder von IT-Landschaften in Stadtwerken, die sehr komplex sind, aber jetzt kommt Komplexität hinzu, weil man sagt, ja, da sind wechselnde Partner und wir müssen immer noch ein paar dieser Elemente selber im Griff behalten. Und diese Menschen gibt es aus meiner Erfahrung bei vielen kleinen Stadtwerken ja komplett überhaupt nicht. Ich frage mich immer, was sollen die machen? Sollen die dann, die können zu Items gehen oder zu RKU, die dann das bündeln irgendwo auch. Aber ich weiß nicht, ob das da auch bei diesen Bündlern schon so ist, dass die darauf vorbereitet sind, für jedes Stadtwerk die Plattform, Provider-Management, Klick-Klack. Die müssen ja auch diese ganzen Tools dafür haben.
Das bringen wir ja für diese genannten beiden Unternehmen, die du gerade gesagt hast, würden wir das ja mitbringen. Und das ist der entscheidende Punkt. Du musst das mitbringen in deiner Schublade, dass du dieses Problem mitlöst. Weil auch eine Items und RKO, wie sie alle heißen, die können das Problem auch nicht lösen, weil da musst du auch ganz eng am Kunden dran sein, auch an den Partnern dran sein. Und dieses Partnermanagement ist ja einer unserer zentralen Assets, die wir mitbringen, wo wir uns ja jeden Tag drum kümmern. Und deswegen bringen wir die Dinge mit und diese Partnerschaft mit ein. Und das Stadtwerk soll sich da gar keine Gedanken mehr drüber machen. Das soll das einfach nutzen. Das ist eigentlich der Gedanke, den wir haben.
Ist es für euch denn nicht aber auch schwer, weil du sagst, das lösen wir mit? So ist ja auch PowerCloud entstanden. Die wollten ja auch E-Commerce eigentlich machen, der Marco, und haben dann gemerkt, oh, das können wir ja abrechnen, haben dann mal schnell die Abrechnung gebaut und sind jetzt da irgendwie gefangen. Ne? Das treibt einen ja manchmal auch so ein bisschen weg von dem, wo man eigentlich hin will, ne? Wenn man zu viel mitlösen will. Aber gibt es da irgendwie für dich eine Grenze, wo er sagt, das bleibt unser Kern? Oder
Also wir werden definitiv niemals ein Abrechnungssystem werden. Also das ganz sicher nein.
Das löst immer nicht mit.
Das lösen wir nicht mit. Ja, wir werden. Ja. Ich werde auch kein Marketing-System bauen. Ich werde ein Marketing-System anschließen.
Ja.
Ich werde auch kein Chatbot bauen. Den werde ich mit anschließen von einem guten Partner, beliebige. Ja. Also wir werden uns auf die Kernkompetenz konzentrieren, dass wir die beste UX für Neukunden, Bestandskunden, Kundenservice-Portal machen können. Ja. Wir werden diese Dienstleistungen andocken, die für die Energieversorger relevant sind. Mhm. Und wir werden das mit Partnern tun. Und deswegen, glaube ich, können wir den Fokus auch gar nicht verlieren, weil wir auch getrieben durch unseren eigenen Kunden, die wir jetzt haben, immer einen klaren Fokus quasi auf den Endkunden haben werden. Also wir können gar nicht abdriften, das geht gar nicht jetzt. Wir haben auch gar nicht die Freiheit, jetzt zu sagen, lass uns mal eben eine Power Cloud entwickeln. Also der Gedanke kommt uns gar nicht.
Okay, also ihr seid wirklich die UX-Experten, die kundenfokussierten UX-Experten. Ist das, vorhin habe ich ja schon mal gefragt, was macht es denn aus heute? Eine geile UX, eine geile Experience, eine Exzellenz? Da hast du gesagt, Mobile First.
Gibt's noch Usability, eine hohe Usability. Mhm. Ne, du musst halt nicht 17.000 Klicks haben, bis du ans Ziel kommst. Da reichen auch 3 Klicks. Mhm. Ne, also diese Kombinatorik aus hoher UX und Usability, das macht den Mehrwert eines Produkts. Das ist auch der Grund, warum Apple damals so erfolgreich war, weil die genau das geschafft haben. Das Produkt war noch nicht perfekt. Ja. Ja, das kommt auch nicht mal UMTS damals oder 3G, aber es hatte Touch. Und das heißt, von der UX war das so toll, dass quasi Funktionen im Hintergrund gelaufen sind. Die Kunden fanden aber die Usability trotzdem so gut, weil sie so leicht dahin gekommen sind. Und deswegen ist Apple groß geworden. Mhm. Ja, und ich denke, man muss hier nicht größer sein, um gute Dinge zu machen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und, und das ist so ein bisschen auch das Credo, wie wir uns als Encore sehen. Ja.
Emanzipiert ihr euch auch so ein bisschen von der Website und denkt darüber nach, dass ich jetzt sage, Alexa, wechsel jetzt meinen Stromanbieter, ich habe die Schnauze voll. Und dass der Prozess voice-basiert dann bei euch geht, oder?
Haben wir schon erste Versuche durchgeführt. Mhm. Ja? Also sind wir auch dran, auch wieder mit einem Partner.
Ja.
Das lässt sich ganz gut an. Aber da ich ja aus diesem Bereich natursprachliche Entwicklung komme, weiß ich auch, wie hoch die Erkennungsrate sein muss, damit sie für den Endkunden gut genug ist. Ja. Die liegt bei 85% plus, da sind wir heute noch nicht. Mhm. Auch dieses Feature ist noch nicht gut genug, um auf den Markt losgelassen zu werden. Und deswegen muss man auch da vorsichtig sein, bevor man wieder so ein crazy Feature da macht, sondern sollte sich auf das konzentrieren, dass es mal die normalen gehen.
Und was ist der nächste crazy Step aber dann doch? Also so, was ist die nächste? Weil oft ist ja Exzellenz auch so ein bisschen, dass sie sich nicht überraschen irgendwo, dass sie, oder ein besonderer Service. Ich habe das letztens gemerkt bei Klarna zum Beispiel, dieser Bank im Grunde, die mir beim unangenehmen Thema, hey Timo, du hast da was bestellt, das ist 30 Tage drüber, kannst du jetzt zahlen, kannst du später zahlen, alles mit einer netten UX. Also ich unterhalte mich noch gerne mit dieser Oberfläche darüber, wie ich den Zinsen reindrücken kann, und freue mich, dass sie mein Problem gelöst haben. Ja, und das so
machen wir heute schon. Im Risiko, also bei Nichtzahlern wird genau das so auch so nett gelöst mit solchen netten WhatsApp-Nachrichten. Machen wir heute schon. Finde ich total intelligent. Was ist so der hotte Shit? Also ich glaube nicht daran, dass Alexa, ich bestelle meinen Strom über Alexa. Das ist aus meiner Sicht weltfremd, dieser Case. Ja. Der wird nicht kommen. Ich glaube eher daran, dass wir das Thema M2M irgendwann haben werden. Also wirklich
integriert. Dass die Ladebox dann so ein bisschen mit.
Ne? Dass wir dann dass wir in unser Portal und dann vielleicht auch als App integrieren, dass den Stand meiner PV-Leistung, dass ich das zu Hause alles hing. Das Thema Smart Home wird dann hoffentlich auch mal ein echtes Thema werden und nicht immer nur auf Papier. Ja. Aber ich glaube, es wird erst gelöst, wenn wir diese eSIM haben und dass wir das überall mit drin haben und wir bei jedem PV-Anlage und Wallbox quasi so eine eSIM mitverkaufen. Dann wird das Thema IoT stärker werden, dann wird das Thema M2M stärker werden und dann werden wir auch integrierte Produkte sehen. Und unsere Aufgabe ist es dann, den Kunden diese Produkte zu verkaufen, aber auch die Visualisierung der Service-Dienstleistung, die der hat, quasi auch auf unserem Portal mit einsehen zu können. Weil das ist relevant. Wir machen das heute mit Green Pocket schon, wo wir quasi das sind so die ersten Versuche, die wir da machen. Mhm. Aber das wird sich natürlich alles noch viel weiterentwickeln.
Oder so ich stelle mir vor, dass so diese Updates, die man dann fahren kann, in der Ladebox ist aber mal eine neue Funktion auf einmal da. Ich lade da, mache da irgendwie, ich habe keine Lade, aber ich stelle mir so, und auf einmal ist da eine Funktion da, wo ich irgendwie, keine Ahnung, auch noch einen Reifenwechsel buchen kann, bei was auch immer. Ne? Und das auf einmal da, das sind, finde ich, so positive, überraschende Momente, wo ich sage, oh, die machen ja weiter im Hintergrund und da kommt auch was raus.
Und du kriegst dann vielleicht sogar noch eine nette Nachricht, eine WhatsApp, eine SMS, hey, wir haben was Neues gelauncht für dich, magst du das ausprobieren? Da wird die Reise hin.
Genau.
Das wird kommen.
Das wird kommen. Ja, Dirk, wir sind, glaube ich, so fast am Ende. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, wo du sagst, Timo, das ist jetzt nochmal ganz wichtig rauszuhauen, außer jetzt eine Zusammenfassung von allem, aber gibt es irgendwie Aspekte von eurem Tool, eurer Lösung, die wir nicht beleuchtet haben?
Es gibt sicherlich viele Dinge, die man noch auch beleuchten könnte. Ich finde, wir haben einen guten Überflug gemacht. Ich hoffe auch, dass es interessant war für die Leute, die zuhören werden.
Ich war es auf jeden Fall interessant.
Und ich denke einfach, die anderen Dinge kann man auch im persönlichen Gespräch dann mit uns machen, entweder mit uns kontaktieren oder auf der E-World uns treffen. Ansonsten hast du mich persönlich kennengelernt. Denke ich, fahren wir doch auf einen ganz guten Weg schon mal.
Nee, ich finde das sehr spannend. Ich muss zugeben, am Anfang dachte ich, okay, jetzt noch ein Ding, also als wir das wie sortiere ich es ein? Und ich glaube, so geht es vielen, dass sie denken, ich habe doch jetzt gerade PowerCloud verstanden, LyncTech und SAP HANA. Jetzt was, wo, ja, wir sind im Layer irgendwo dazwischen, dann kommen die Begriffe und dann drehen viele ab. Vielleicht haben wir konnten wir das ein bisschen aufräumen. Wenn nicht, wie gesagt, du bist da unterwegs jetzt dieses Jahr. Es ist fast unmöglich, dich nicht zu treffen. Ich freue mich auch mal, dich zu treffen persönlich und sage erstmal für heute Tschüss und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Ich danke dir, Timo, für das sehr inspirierende Interview und ich hoffe, wir sehen uns dann bald.
Auf jeden Fall.
Bis dann.
Okay. Dann mache ich jetzt mal aus hier. Na, war das was für euch? Immer wieder erstaunlich finde ich, welche Dinge in der Energiewirtschaft noch nicht gelöst sind, oder? Energie zusammen mit anderen Sachen zu verkaufen zum Beispiel. Für iPhones oder Waschmaschinen vielleicht dann auch egal, aber wenn es um Prosumer-Spielzeug wie Solaranlagen, Wallboxen oder Wärmepumpen geht, sollte es uns nicht egal sein. Habt ihr noch andere Ideen für Lost Problems der Energiewirtschaft? Dinge, von denen man annehmen muss, dass sie 2022 gelöst sind, dies aber gar nicht der Fall ist? Vielleicht kann man ein paar schöne Memes draus basteln. Da gibt es ja so eine LinkedIn-Seite, Stadtwerke-Memes. Die könnten unseren Input bestimmt gut gebrauchen. Also, alles Gute für euch. Wir sehen uns nächste Woche auf der eWorld und auch mit einer neuen Folge. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!